Herzlich willkommen zur Coaches Corner Session Nummer 31, der letzten des Jahres 2023 mit Mario und mir. Es wird demnächst noch eine weitere Session kommen, aber Mario wird da verhindert sein. Bevor wir aber anfangen, geht natürlich wie immer der Gruß nach Frankfurt. Gude, Mario, wie geht's dir?
Ja, moin. Jetzt habe ich dich überrascht, oder? Nee, gute heißt das bei uns. Ja, es geht gut. Das Wetter käst mich maximal an, aber ansonsten ist alles gut.
Sehr schön. Ja, wir haben gerade schon ein kleines Vorgespräch gehabt, haben uns ein bisschen ausgetauscht, was es gerade Aktuelles im Triathlon gibt, wie die letzten Wochen und Monate für uns waren, was ansteht. Die vorweihnachtliche Zeit ist noch ganz schön voll bei uns. Du hast noch das eine oder andere gesundheitliche Thema abzuarbeiten, worüber wir jetzt nicht reden wollen am besten. Aber alles gut, denke ich mal.
Und ja. Nichts Wildes, nichts Ernstes, genau.
Genau, und heute möchten wir eigentlich so die Chance nutzen, das Jahr Revue passieren zu lassen, einen Ausblick auf nächstes Jahr zu werfen und auch über das Training der aktuellen Phase, klassische deutsche Trainingssprache VP1, Vorbereitungsperiode 1, was für Tipps können wir da geben? Das machen wir Richtung Ende. Aber vielleicht erstmal so, Mario, wenn du an dieses Jahr denkst und an den Triathlon allgemein, also können wir auch über die Grenzen des Coachings und des Sportlichen hinaus, machen. Was waren so deine Auffälligkeiten oder was waren Dinge, die du auffällig gefunden hast in diesem Jahr im Triathlon, insbesondere im deutschen Triathlon vielleicht?
Ja, ich meine, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, die doch sehr rasante Entwicklung der letzten Jahre. Also das ist ja wirklich im Schweinsgalopp sozusagen, wie die Entwicklung vonstatten geht. Also man sieht da ja wirklich unfassbare Dinge jetzt in den Wettkämpfen und immer mehr junge Athleten, die nach oben kommen. Und also mir wird nicht bange um die Zukunft des deutschen Triathlons, das ist auf keinen Fall, weil die immer gesagt haben, ja, wenn jetzt Frodo abtritt, dann kommt erstmal nichts. Und dann, wenn Patrick noch abtritt, dann kommt noch weniger. Aber ich meine, mit dem Podium in Lahti, mit dem Podium-Sweep, mit drei Deutschen auf dem Podium, da wird es mir jetzt irgendwie auch nicht Angst und Bange. Und auch bei den Frauen, die Caro Pole, die da irgendwie auch im 70-3-Bereich sehr, sehr stark unterwegs ist. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel, viel oder positiv in die Zukunft schauen, denke ich.
Ja, das haben wir echt lange Zeit gedacht, ne? Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wir das irgendwie nicht haben kommen sehen. Jetzt muss man natürlich auch sehen, jetzt reden wir ja von der halben Distanz. Und da gab es ja immer die Diskussion, da haben wir aber auch schon mal gesagt, daran wollen wir uns nicht beteiligen. Da war das jetzt wirklich ein Weltklassefeld, Lirum Larum. Ich fand immer, man kann nur die schlagen, die da sind. Und das Rennen war ja sicherlich nicht langsam, was die Jungs da hingelegt haben. Also wenn man sich einfach mal die Zeiten anschaut, dann war das ja auf jeden Fall konkurrenzfähig. Deswegen fand ich diesen Vergleich auch immer schwierig, zumindest. Ich finde das auch okay. Also man muss jetzt auch nicht immer nur abfeiern. Man kann auch mal sagen, jo, aber was wäre denn gewesen, wenn? Das ist ja auch in Ordnung, sind wir ja in Deutschland auch stark drin.
Sehr stark, ja. Weltmeister.
Ja, aber ich auch da Weltmeister. Das macht uns aber vielleicht ja auch aus manchmal, dass wir nochmal Dinge nicht in Frage stellen, aber hinterfragen. Das ist ja immer der große Unterschied. Und dann nochmal gucken, schaffen wir das nicht doch irgendwo noch, meine Leistung zu steigern, weil wir das vielleicht auch müssen. Also von daher war das auf jeden Fall schön zu sehen und dann ja, dass dann auch einfach ein paar neue Namen irgendwie aufploppen, die man vielleicht in der breiten Masse so noch nicht auf dem Schirm hatte. Wer jetzt im Jugendbereich in der DTU sich mal ein bisschen umschaut, der kannte den einen oder anderen Namen. Deswegen fand ich das wirklich super, dass die Jungs da so geliefert haben. Jetzt ist die Frage, schaffen die es auch auf der Langdistanz? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Mein Jan hat es ja jetzt mal in Portugal versucht. Ja, noch nicht so, wie man das vielleicht sich gewünscht hätte im Team Strattmann. Aber denken wir mal, der Björn wird das sicherlich auch nochmal gut einordnen. Und beim nächsten Mal läuft das dann hoffentlich besser. Langdistanz ist ja eben keine Mittel- oder Kurzdistanz, aber das muss man manchmal auch schmerzhaft lernen. Und dann, ich glaube, Freddy, der, wie soll man sagen, der hat einen langfristigen Plan und ich glaube, der geht erst 25 auf die Langdistanz, oder? Wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwas mal gehört oder gelesen. Ich weiß gar nicht, dass er vielleicht nächstes Jahr in der Rot starten würde. Keine Ahnung, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber wäre mit Sicherheit quasi fast Heimspiel. Und für Erdinger mit Sicherheit sehr wichtig in Rot. Das wäre bestimmt sehr spannend, ja.
Ja, und ich glaube, dann gibt es natürlich noch den einen oder anderen Mika Not. Ich glaube, der geht ja nächstes Jahr auf jeden Fall auf die Langdistanz. Da bin ich schon sehr gespannt, weil den sehe ich da auch so als Typ. Also als sehr geduldigen, ruhigen Racer, glaube ich, der kann da schon mit einer guten Taktik viel rausholen. Da bin ich sehr gespannt. Und ja, bei den Frauen hast du schon angesprochen. Ich glaube, da ist vielleicht die Breite noch nicht ganz so. Ne? Also da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Ist aber ja auch wirklich eine Herausforderung. Also da wirklich den Sprung jetzt zu schaffen, weil wir haben ja gerade die beste Triathletin der Welt schließlich in Deutschland mit Anne Haug. Die Lücke zu schließen, das ist schon noch, auch echt nochmal ein Pfund. Ne?
Das ist ein Pfund, ja. Und aber nochmal zurück zu den Männern. Was alle genannten jetzt vereint, ist einfach auch eine extreme Schwimmstärke. Das muss man ja wirklich sagen. Und ich habe da jetzt auch mit ein paar Leuten in den letzten Wochen immer wieder mal so ja, Gespräche geführt wegen Coaching. Und man muss einfach auch dann ganz klar sagen, wenn du Profi werden willst und du schwimmst nicht schnell genug, dann und du, oder du kannst das Schwimmen nicht so oder du hast das Schwimmen nicht von der Pike auf gelernt als Kind, ja, dann wird es einfach irgendwann schwierig. Dann bist du vielleicht jemand, den man in Richtung 50 oder 49 Minuten vielleicht mal maximal entwickeln kann. Und schneller geht es halt eben nicht. Das muss man auch dann irgendwann sagen. Das ist halt einfach der Nachteil, den man hat, wenn man vielleicht als Späteinsteiger dann zum Triathlon kommt, dass man eben so diesen Speed, den es braucht, um vielleicht 45 oder 46 Minuten im Ironman zu schwimmen, den kann man dann eigentlich fast nicht entwickeln, sage ich mal. Und ja, dann bist du immer noch 3-4 Minuten weg. Und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über die Dynamik, die gerade jetzt im 70-3-Bereich nach dem Schwimmen oder beim Schwimmen vorhanden ist. Das wird sich ja auf jeden Fall jetzt nochmal Richtung Langdistanz auch nochmal verlagern. Wenn jetzt nach Paris der ein oder andere Kurzstreckler dann auf die Mittelstrecke geht, dann werden einige Mittelstreckler sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, ich gehe jetzt auf die Langdistanz. Das heißt, wir haben auf jeden Fall so einen Speed-Drift, will ich vielleicht mal sagen, von kurz nach lang. Interessant, jetzt ist nächste Woche noch das 70-3-Rennen in Bahrain und wenn man sich da die Startliste anguckt, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, es sind ganz viele ITU-Athleten da, die schätzungsweise jetzt gerne noch einen Slot holen wollen für Taupo nächstes Jahr, um dann bis Paris ihren ITU-Zirkus zu veranstalten und danach wahrscheinlich dann irgendwie 3 Monate 70-3-spezifisch zu trainieren. Also es wird auf jeden Fall spannend und ich denke, dass da noch mehr Dynamik, noch mehr reinkommt und dass das Schwimmen noch mehr an Gewicht gewinnen wird, als es jetzt aktuell schon hat. Und man ist einfach als schlechter Schwimmer, wird es verdammt schwer, selbst auf der Langdistanz, aufgrund der dann vorherrschenden Krummdynamik, selbst wenn das durch einen Race Ranger vielleicht jetzt nochmal etwas entschärft wird. Aber das wird schwierig, sag ich mal, weil so ein Sebi Kienle, Boris Stein-Modell wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil die anderen ihre Hausaufgaben im Radsport auch oder im Radfahren auch gemacht haben. Aerodynamik, wenn du dir die Cockpits anguckst, die sehen alle futuristisch aus, da hat jeder seine Aerodynamik-Hausaufgaben gemacht und beherrscht das Radfahren auch. Und da denke ich, dass gerade auf den flachen Strecken, dass man da als Überbiker nicht mehr und schlechter Schwimmer oder schlechterer Schwimmer, Entschuldigung, dass man da wahrscheinlich dann so ein bisschen ja, ins Hintertreffen gerät.
Ja, definitiv. Das würde ich genauso unterschreiben. Das ist die Entwicklung, die jetzt immer weitergeht. Also immer wieder die Kurzdistanz setzt quasi das Niveau oder ja, der Langdistanz auf ein höheres Niveau sozusagen oder einfach höher. Da bin ich 100% bei dir. Finde ich auch gut. Also das ist ja einfach nur eine Weiterentwicklung des Sports. Und wir haben ja immer mehr Leute, die jetzt mit Triathlon auch angefangen haben als Erstsportart und eben keine Quereinsteiger mehr sind. Das ist ja auch interessant. Mhm. Und ich meine, ich bin ja mit Felix auch so ein Leidtragender. Also da haben wir irgendwie einen Athleten, der eine ja, Laufstärke hat, wobei er selber auch sagt, naja, eine 2,36, 2,35, das reicht ja schon fast nicht mehr. Also ja. Der neue Standard ist jetzt 5 Minuten schneller. Das ist auch einfach ein Pfund von Patrick.
Absolut.
Ja, das absolut, muss man sagen, Schuh hin oder her. Ja, das macht jetzt aber nicht irgendwie ein halber Zentimeter am Schuh aus oder in der Sohle, weil er ja, glaube ich, in Rot diesen Prime X von Adidas gelaufen ist und der war ja jetzt nicht im...
Ich hatte Birkenstock an.
oh, Vorsicht, anderes Thema. aber der Punkt ist ja, okay, das ist einfach nochmal ein neues Niveau und mit 2,35 holst du halt keine 10 Minuten mehr auf, sondern wenn es gut läuft, 5, vielleicht 4. So, und wenn du schwimmen dann schon 2, 3, 4, wie viele Minuten auch immer verloren hast, dann hast du, wie du gesagt hast, ja auf dem Rad noch diese Renndynamik. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich glaube, in Rot nächstes Jahr alle Profis mit Race Ranger.
Ja.
Und finde ich sehr gut, auch dass sie da versucht haben, die Abstände ja sowieso schon zu vergrößern und eben, also Abstände auch zwischen den Begleitfahrzeugen, also die zu reduzieren. Also auch da merkt der Sport ja scheinbar, und ich hoffe auch in der Breite, so geht es irgendwie nicht weiter. Ne? Das ist ja auch super.
Habe ich gerade heute Morgen gelesen auf Social Media, meine 15 Minuten Social Media, die habe ich heute Morgen schon verballert. Und gesehen, dass der CEO von Race Ranger wohl seinen Job hingeschmissen hat und jetzt Fulltime Race Ranger macht. Also das hat er irgendwie nur als Hobby betrieben. Und ich hoffe, dass dann auch eine gewisse Dynamik sich daraus auch nochmal entwickelt und dass dann prosperierendes Unternehmen jetzt sozusagen am Start ist. Mal gespannt, wie viele Rennen das nächstes Jahr dann letztendlich dann mit Race Ranger auch geben wird, weil das schon auch schon ganz, ganz entscheidend ist. Also da gab es dieses Jahr auch wirklich ein paar Rennen, wo man auch wirklich sagen muss, es war einfach, entschuldige die Wortwahl, aber es war einfach zum Kotzen, was man ja gesehen hat. Das ist einfach, Regeln missachtet werden oder ganz großzügig ausgelegt werden und das nicht unbedingt immer nur die Schuld der Athleten oder Athletinnen ist, sondern dass da auch der eine oder andere Kampfrichter offensichtlich irgendwie keine Schulung vollzogen hat oder durchlaufen hat oder dass er auch vielleicht irgendwie kurzsichtig ist oder sonst was, keine Ahnung. Aber das muss man wirklich sagen, es war teilweise wirklich Hanebüchen einfach. Und das ist halt irgendwie blöd, weil bei den Profis geht es wirklich um Existenzen, kann man letztendlich auch sagen. Und wenn halt dann Rennen kaputt gemacht werden durch Fehlentscheidungen, die die Athleten gar nicht zu verantworten haben, dann ist es einfach scheiße, das muss man einfach sagen. Und das ärgert mich. Und wenn du dann mit Athleten sprichst, die halt Leidtragende sind von Fehlentscheidungen oder von solchen Rennverläufen und du hörst die Enttäuschung raus und siehst halt auch, okay, was dafür halt ein halbes Jahr lang jeden Tag im Training gemacht wurde, damit man halt die Form hat und dann kommt halt irgendwas dazwischen, was du halt nicht beeinflussen kannst, ist einfach bitter. Das ist wirklich bitter. Oder jetzt, wenn ich an Cozumel zum Beispiel denke, da wurde das Schwimmen abgesagt. Es gibt ein paar Leute, die das auch sehr hinterfragen, die vor Ort gewesen sind, warum man das Schwimmen überhaupt absagen musste. Also das ist für viele nicht ersichtlich gewesen. So, und dann wird im 15-Sekunden-Abstand wird dann gestartet. Ja, mit einer aufsteigenden Startnummer. Also Startnummer 1, Leon Chevalier zuerst und dann die 2 gab es nicht und 3 waren dann Sebi Kienle. So, dann hast du 2 der stärksten Radfahrer schon direkt vorne. Da war das Rennen eigentlich schon fast gelaufen und dann hatten die noch Kameramotorräder und Begleitfahrzeuge. Ich will da jetzt keinem das Drafting unterstellen, aber dann hast du schon am Tracker hast du schon gesehen, dass da eine gewisse Dynamik auf einmal da ist, dass dann diejenigen, die halt mit einer höheren Startnummer ins Rennen gegangen sind, die waren, will nicht sagen chancenlos, aber warum wird da nicht gelost? Warum gibt es dann keinen Lostopf, dass jeder seine Startnummer aus dem Lostopf ziehen muss? Dass man da von vornherein einfach vielleicht ein kleines bisschen eine Durchmischung hat. Und solche Entscheidungen, die ärgern mich halt immer massiv, weil ich einfach denke, ey, das haben die nicht, das hat keiner von denen verdient, dass es ein unfaires Rennen gibt. Die haben sich alle Wochen, Monate lang den Arsch aufgerissen, sind nach Cozumel geflogen und haben dann einen Haufen Kohle auch noch investiert. Und viele gehen dann aufgrund so einer Rennsituation dann auch leer aus. Und sowas ärgert mich immer, muss ich sagen. Und das tut auch echt weh, weil dann das ist dann wieder die Aufgabe des Coaches, den Athleten dann aufzubauen. Man ist als Coach vielleicht dann auch sehr stark, auch traurig oder vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht. Und es fällt nicht immer leicht. Und das ist eigentlich so eine Sache, die ich eigentlich ungern mache, weil ich bin jetzt kein Pep-Talk-Typ, der jetzt jemanden irgendwie wieder nach oben quatschen will. Aber es gehört halt dazu. Ich mag es aber nicht so gerne.
Ja, weil, wie du sagst, man muss ja sich erstmal selber wieder aufbauen. Das ist, finde ich, auch immer, also nach so einer sportlichen Enttäuschung, finde ich auch, nicht einfach. Ich weiß noch, ich letztes Jahr da auf Cozumel, wo du gerade davon sprichst, mit Felix war, ich meine, das war ein Riesenaufwand für ihn, dann fliegst du noch mit, dann machst du und kümmerst dich und machst noch irgendwie mit dem Spezialschwimmtraining und keine Ahnung was, man versuchst alle an allen Regeln da, an allen Reglern zu schrauben und dann siehst du die erste Gruppe. Und dann habe ich gedacht, kann ja gar nicht sein. Ist das jetzt irgendwie ein Peloton, die hier zusammen trainieren? Das tut dann weh, ne, wenn du das siehst. Und dann denkst du dir, okay, das ist jetzt irgendwie glauben, also zusätzlich zu anderen Problemen, aber das spielt ja natürlich dann viel mit rein, ne? Läuft bei dir vielleicht nicht so, dann siehst du, die sind schon so weit weg, etc. pp. Das ist dann echt schwierig. Und ich habe dieses Jahr zum allerersten Mal auf YouTube in Kommentaren gelesen unter sportwissenschaftlichen Videos, die wir gemacht haben. Also gar nicht, also was ich damit sagen möchte, ist, es ging gar nicht um das Thema Drafting, Also haben Leute gesagt, ja Leute, schön und gut, dass ihr hier versucht, Training zu optimieren, aber wenn der Sport sich so weiterentwickelt, dann braucht man gar nicht mehr trainieren, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr. Und das war so, dass ich zum allerersten Mal das wahrgenommen habe, vielleicht ist das vorher auch schon woanders kommuniziert worden, weiß nicht, in irgendwelchen Foren oder so, aber das fand ich schon dramatisch. Also wenn bei themenunabhängigen Videos Leute dann schreiben, boah, ja, was soll ich mir hier noch Zone 2 Training oder so, was soll ich das noch optimieren, keine Ahnung, ne, also you name it, fand ich dann schon, fand ich traurig und habe ich auch viel reflektiert, naja, gut, ich glaube, der Sport muss sich schon noch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen gerade.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sebi Neef sehe, der eigentlich eine Langdistanz machen wollte dieses Jahr, aber dann wegen Corona das nicht machen konnte und dann aber auch im Kraichgau gestartet ist und dann auch wirklich leidtragender von so einer ganz ekelhaften Gruppendynamik im Radfahren geworden ist und dann auch gesagt hat, ich habe gar keinen Bock mehr auf Straßentriathlon. Der dann gesagt hat, ich mache Xterra, war ja dann auch erfolgreich mit deutscher Meister und Neunter bei der WM. Der gesagt hat, das ist halt eben noch fair und da zählt am Ende nur wirklich noch die Leistung und nicht, wie du dich am besten da so durchschlawinerst, sondern da ist halt der Sport schon noch ein bisschen ehrlicher und das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ja, dass das Kind halt schon irgendwie so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Also ich meine, diese Drafting-Diskussion, die gibt es seit der Steinzeit gefühlt und die werden wir beide auch hier an einem Dienstagmorgen nicht geklärt bekommen. Aber ich habe so ein bisschen Hoffnung mit Race Ranger, weil das, was jetzt zum Beispiel in Ibiza gewesen ist bei der ITU-WM und das hat der Sammy Hützler mir auch rückgemeldet, dass das wirklich ein faires Rennen gewesen ist und dass es das wirklich was gebracht hat. Und ich hoffe, dass der Ironman letztendlich auch auf den Zug aufspringt und nicht nur rot das Ganze mit Race Ranger macht. Ich glaube, in Florida war es auch mit Race Ranger.
Kann sein, ja.
Glaube schon. Und das ist eigentlich am Ende des Tages wahrscheinlich auch die Zukunft, sonst geht es nicht. Aber auch losgelöst von einem Profi-Triathlon, einem Age-Group-Triathlon, ist es natürlich auch ein Riesenproblem. Also da muss man nicht drüber sprechen. Was man da so manchmal sieht, da kriegst du halt auch echt, stell damit alle Nackenhaare auf, wenn man das sieht, was da so passiert. Und ja,
ja,
ist vielleicht auch ein bisschen.
Es
ist der Zeitgeist, weil jeder will natürlich unbedingt eine schnelle Zeit haben. Und wenn ich überlege, zum Beispiel in dem Club 21, als Felix Dritter geworden ist in Rot, da war es ja dann auch ein bisschen kürzer, also deutlich zu kurz.
Die Radstrecke, genau.
Ja, und dann guckst du in so manchen Social-Media-Profilen, da steht da halt eine Personal Best von, keine Ahnung, irgendwas, die halt dem Rennen halt vollzogen wurde. Und die hat ja da gar nichts zu tun, weil das hat ja nichts mit einer Personal Best über eine Ironman-Distanz zu tun. Und das finde ich halt schon irgendwie so ein bisschen Zeitgeist. Und die Veranstalter machen die Rennen immer leichter, habe ich das Gefühl, und immer schneller dadurch und bedienen das auch noch. Und am Ende des Tages geht es, wie ich finde, nicht darum, wie schnell man ist, sondern es geht halt einfach um die 226 Kilometer an dem Tag, so schnell wie es eben geht an dem jeweiligen Tag oder so schnell es die Strecke hergibt, zu überbrücken und nicht mit aller Gewalt versuchen, halt eine Bestzeit zu erstellen oder aufzustellen. Ich finde das ein bisschen, die Entwicklung finde ich ein bisschen schwierig auch, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Und im Altersklassenbereich kann ja nicht sein, dass es da mittlerweile Rennen gibt wie Italien oder Barcelona speziell. Das sind so die beiden Rennen, die bei mir immer ankommen. Ja, brauche ich eigentlich nicht hin, weil das ist eigentlich ein Peloton, was da 180 Kilometer Rad fährt und dann noch versucht, einen schnellen Marathon zu laufen. Und das, also dass dann Athleten mittlerweile aktiv sagen, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ist ja schade. Also finde ich einfach.
Ich würde das nicht unbedingt jetzt auf die südeuropäischen Rennen so auslegen, sondern da kann man auch mal die deutsche Brille ausziehen und kann auch mal nach Deutschland gucken. Da gibt es auch ein paar Rennen, wo man auch sagt, boah, also das hat nichts mehr mit fairem Sport zu tun.
Ich kann ja nur sagen, wie es bei mir angekommen ist. Ne? Also,
ja, also wenn in Rot, kann man ja auch mal ganz, ganz knall dazu sagen, wenn dann die 8 Stunden 30, 48 Athleten halt mit 4 Meter Abstand voneinander in der Gruppe halt waren und so, dann muss ich sagen, das hat dann irgendwie auch nichts mehr damit mit wirklich sauberem Sport zu tun. Das ist halt so. Aber das, wie gesagt, das werden wir beiden nicht klären. Muss halt vielleicht nur mal benennen.
Soll ja heute auch keine Drafting-Folge werden. Aber es trotzdem, ich meine, wir haben ja gesagt, wir gucken uns die Saison an und das ist nach wie vor ein Problem. Ja.
Ist nach wie vor ein Problem, genau. Und das, aber eigentlich waren wir beim Schwimmen und das, man kann natürlich sagen, okay, wenn du Leidtragender von einem Drafting-Problem bist, dann lern halt schwimmen. Dann musst du halt das Schwimmen optimieren, damit du halt dann vielleicht auch in der Lage bist, halt dann den Kram halt mitzumachen. Aber da sind halt irgendwo die Grenzen irgendwo auch ja, die sind halt festgelegt. Wie ich es eben gesagt habe, du wirst keinen in Anführungsstrichen Nichtschwimmer zu einem 46-Minuten-Schwimmer transformieren. Das wird leider nicht funktionieren.
Vermutlich nicht, nee, genau. Nee. Also das ist auch die Herausforderung, ich glaube, die vor der aktuell viele stehen, die eben nicht so gut schwimmen, die Lücke weiterhin zu schließen oder also auf jeden Fall kleiner zu machen. Zu schließen ist, glaube ich, immer relativ. Und das sieht man ja dann spätestens, und das war für mich nochmal ganz eindrucksvoll, auf Hawaii ist es halt einfach nochmal viel, viel ehrlicher. Also das Schwimmen insbesondere. Weil da zeigen sich dann mal die wahren Abstände, meiner Meinung nach, weil das hat ja ganz wenig mit Beckenschwimmen zu tun. Mhm. Und dann, wenn ich dann immer höre, ja, man hat sich ja verbessert und die Schwimmleistung im Training, weil, da denke ich immer so, Leute, da weiß ich schon fast, also ehrlicherweise, wenn du im Becken schneller wirst, blöd gesagt jetzt, bist du auf Hawaii langsamer. Weil also Beckenschwimmen hat ja meistens etwas mit längerem Gleiten zu tun. Nochmal hier und da das Anstellen besser zu machen. Und dann guckst du, jetzt sage ich etwas, wo jetzt viele Leute erstmal gar nicht so konform gehen würden vom Gefühl her. Ich bin aber absolut der Meinung, Lucy Charles ist ja eine überragende Schwimmerin. Aber ich finde sie eine nochmal krassere, überragende Freiwasserschwimmerin. Weil die hat ihr Schwimmstil ist ja jetzt relativ unruhig, würde man fast schon sagen. Hat ja nichts mit einem ruhigen Kopf zu tun. Ich habe mir das angeguckt, wir hatten so ein All-Access an dem Tag und konnten halt wirklich direkt an die Schwimmstrecke gehen vorne, wo die Kanone auch steht morgens. Mhm. Und da ist sie ja vorbeigeschwommen und da habe ich gedacht so, Wahnsinn, wie viel die sich auch im Wasser bewegt. Das hat jetzt eigentlich wenig damit zu tun, was man eigentlich erwarten würde von einer sehr guten Schwimmerin. Was die aber hat, ist auch kein krassen Beinschlag, sondern die hat einfach einen unfassbaren Turnover.
Ja, ja, ne? Genau, das ist es.
Und sobald gefühlt ja die Hand und der Unterarm das Wasser berührt, ist es ja angestellt. Also das ist ja kein Gleiten, das ist anstellen, bam, anstellen, bam. Und übrigens ist sehr, sehr ähnlich zu Frodos Stil. Frodo hat ja, ist ja, also den du in dem Becken schwimmen siehst, denkst ja nicht, dass das eigentlich mit der beste Schwimmer im Triathlon ist oder war. Aber sie schwimmen beide eigentlich sehr ähnlich, konzentrieren sich auf das, was wirklich Vortrieb generiert und sind bestimmt keine Overglider. Wiederum im Becken, wenn du dir jetzt mal, er ist natürlich auch ein hervorragender Freiwasserschwimmer, aber wenn du dir Florian Wellbrock anschaust, der natürlich aber ein reiner Schwimmer ist, der ja aber auch sehr viel gleitet und auch über seinen Beinschlag kommt.
Wollte ich gerade sagen, er hat einen Beinschlag, genau.
Ja, aber vor allem die letzten 100 von den 1500, da sieht man schon, okay, das, also wird auf jeden Fall mehr geglitten, sagen wir es mal so. Und das funktioniert natürlich mit diesem, also choppy, diese kleinen Wellen, die du meistens, also dieses unruhige Wasser auf Hawaii hast, du gleitest dich halt in die Welle rein und dann wirst du gebremst. Und deswegen Frequenz ist halt sehr, sehr wichtig. Und das fand ich nochmal eindrucksvoll auf Hawaii. Also da hast du die Abstände einfach nochmal drastischer gesehen.
Und, du siehst die technischen, auch die technischen Abstände, die siehst du. Also klar, in der ersten Kopfgruppe mit Laura Brandon, glaube ich, war mit drin und ich glaube auch Sarah True. Und also das siehst du schon, das sind auch hohe Frequenzen, die geschwommen werden. Und das siehst ganz klar dann in der dritten, der vierten, fünften Gruppe, das siehst du schon die technischen Unterschiede. Und dann, ja, dann funktioniert es halt nicht. Und dann, wenn du dich halt, ich sag mal, mit Techniktraining zu Tode gequält hast und immer auf die falschen Dinge gesetzt hast und irgendwelche super sophisticated Zirkusartistik-ähnlichen Technikübungen geschwommen bist mit 8x50, das hat ja nichts mit Techniktraining zu tun. Mhm. Da haben wir mit Dennis Sandig damals noch ein Projekt bei der DTU gehabt, wo wir das auch ganz klar als Nicht-Techniktraining herausgestellt haben, weil klassisches Schwimmtraining im Triathlon sieht aus, 200 Meter einschwimmen, 8x50 Technik mit 8 verschiedenen Technikübungen und dann geht's los. Und was soll bei 8x50 Meter Technik, was soll sich da verändern? Wenn du Technik A, Übung A, B, C, D, E und so weiter schwimmst, sondern ein Techniktraining findet ja immer nur über das Thema Repetieren statt, also immer über das permanente Wiederholen. Also ein Techniktraining wäre vielleicht eher einen Fehler detektieren und dann zu sagen, okay, schwimm halt 80 mal 25 oder 40 mal 50 und leg den Fokus nur darauf, diesen Technikfehler zu korrigieren. Idealerweise steht jemand eben dran und sagt dir alle 25 oder alle 50 Meter, was du falsch gemacht hast. Das ist, denke ich, eher Techniktraining. Und
ich denke mittlerweile, denke ich, nochmal anders, also in die gleiche Richtung. Also wir haben auch unsere Programme dahingehend geändert. Also dieses 50er Technik, 25 Umsetzung oder so, finde ich ganz nett, aber aus einem anderen Aspekt. Ist für mich eine erweiterte Aufwärmung, ja, aber es hat nichts mit Techniktraining zu tun. Haben wir aber auch geändert. Aber wenn ich nochmal, also woher kommen die erfolgreich, also muss ich mir überlegen, welche Nation hat durchgehend gute Schwimmer und gute Schwimmerinnen? Dann ist es vor allen Dingen meiner Meinung nach Australien. Ja. Und da machst du kein Techniktraining.
Nee.
Also das hat sich ja hier JR, der Coach, wo auch Josh Amberger, Burgerman, ja, Frodo und all die, die sind ja immer erste Gruppe. Die sagen ja auch, ja, wir sind die JR First Group, so nach dem Motto, ja, First Out of Water, JR Training. Das ist vor allen Dingen kurze Abgangszeiten und harte Serienschwimmen. Mhm. Weil, warum? Also, du weißt ja dann, okay, ich kann das. So. Und du musst dich halt selber auch dahin bringen. Du musst ja selber Dinge ausprobieren. Du musst ja selber die Kompetenz entwickeln, deine Technik umzustellen. Und deswegen bin ich fast noch, also, außer jetzt bei groben Schnitzern, da bin ich bei dir. Aber da bin ich fast noch, sagen einfach so, geh hin, wenn es schneller ist. Das hat ja damals der Schwimmtrainer zu mir gesagt in Australien. Wenn es schneller ist, dann ist es richtig. Und ja, ja, also ganz
hat,
simpel.
Hat recht, ja.
Ja, na, er hat ja noch nicht mal geheilt. Er hat ja gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, ey, wenn du schneller schwimmst, ist es schneller. Gut. Aber das musst du selber rausfinden. Ich sag dir jetzt nicht, was du mit deinem Ellbogen da und da machen musst. Und hat er auch echt recht gehabt. Und seitdem habe ich dann einfach nochmal viel mehr reflektiert, was ich da eigentlich mache. Und habe die Verantwortung auch nicht abgegeben an einen Coach, der mir gesagt hat, ja, hier den Ellbogen musst du noch 3 Grad, also jetzt übertrieben gesagt, 3 Grad hoch, runter, links, rechts. Das haben wir auch immer wieder in den Camps, wenn die dann Leute uns fragen, ja, was soll ich denn besser machen? Also, ja, was spürst du denn? Ja,
nix.
Ja, nix, genau. Ja. Und das ist immer so die Herausforderung. Also will ich jetzt auch nicht kleinreden, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, man muss viel mehr an sich selbst arbeiten und halt durch harte Serien herausfinden, was eigentlich wirklich schnell ist. Und wenn du halt, also Frodos Standardserie war ja nicht nur 30x100, sondern auch 10x400. Schwimm mal 10x400 Schwelle. Wenn du wenn die Fitness überhaupt hast, so viel zu schwimmen, dann bist du wahrscheinlich fit genug. Ich schreibe bei den Athleten auch immer so 2 Wochen vorm Ironman, macht man meistens das ist ein Ironman-Wochenende, sage ich immer. Da wird freitags 3,8 Kilometer im Becken geschoben am Stück. Kotzen die natürlich immer am Strahl. Denken sie, was soll das?
Ich so, aber ja, kurz, das aber ich hoffe kurz.
Nee, aber meistens auch mit Pullboy. Einfach um so ein bisschen den Neo, wenn wir wissen, es ist mit Neo. Einfach um den so ein bisschen die Körperlage zu coachen. Also wenn du das nicht kannst, dann solltest du vielleicht auch nicht drüber nachdenken, Ironman zu machen. Mm. So, und vor allen Dingen, aber gleichzeitig, es geht ja nicht darum, denen zu zeigen, was sie nicht können, sondern zu zeigen, ey, du kannst das und du kannst das gut und du kannst das auch einschätzen. Und wenn du halt viele Leute hast schwimmen sehen, dann weißt du ja auch, okay, dann hast du schon mal eine Abschätzung der Endzeit auch im Ironman und so weiter. Und das finde ich ja eigentlich immer ganz interessant, also den Leuten eher so ein Selbstvertrauen zu geben. Dann mach mal samstags meistens ein spezifisches Radfahren, jetzt auch nicht ultra lang, aber mit Ironman Pace und ein kurzes Anlaufen. Und sonntags mache ich dann meistens nochmal einen längeren Lauf, auch nicht ultra lang, aber schon länger. Und so hast du dann in Summe fast einen Ironman trainiert, sage ich immer, aber ohne einen Ironman gemacht zu haben und ohne auch unendlich Ermüdung. Du kennst sowas auch, das ist glaube ich auch ein Standardwochenende fast, aber was ich sagen möchte ist, man sollte auch das trainieren, was man dann am Ende des Tages braucht, dann irgendwann mal. Und wenn du dann eine harte Serie schwimmen kannst oder ein langes Dauerschwimmen, dann bist du wohl fit genug.
Da hast du was ganz Richtiges gesagt, nämlich genau das trainieren, was der Wettkampf-Demand ist und nicht irgendwann irgendeinen anderen Kram trainieren, der dich gar nicht nach vorne bringt. Kann man das Thema Lagenschwimmen auch mal dazu aufgreifen? Also klar, wenn du vom Schwimmen kommst und du bist,
ja,
du
macht kannst schon Spaß, alle,
dann macht es Spaß, genau. Aber ein Age-Grupper, der 1:10 schwimmt, und bitte nicht falsch verstehen, die jetzt liebe Zuhörenden, der 1:10 schwimmt, der hat schon, ich sag mal, seine Probleme im Graulschwimmen als solches. Wieso soll er sich dann mit dem Delfinschwimmen aufhalten? Der macht da mehr kaputt als und holt sich mehr Frustpackungen, weil er 25 Meter völlig im Eimer ist, als dass es irgendwas bringt. Aber genau das ist auch zum Beispiel ein Punkt, den ich auch dieses Jahr geändert habe, weil ich immer der Meinung gewesen bin, ja, sag mal zwischen 25er und 200er ist so das Standardrepertoire. Ich bin aber übergegangen jetzt manchmal je nachdem wie viel geschwommen wird insgesamt, aber eine Session auf jeden Fall eher nur so mit aeroben Charakter und wirklich ein langes Schwimmen. Also wirklich dann vielleicht 4x800 oder 3x1000 oder vielleicht sogar 3x1500.
Ja, genau. Habe ich auch,
zu schwimmen. Das ist auch so ein bisschen die, ich sag mal, Selbstvertrauen sich einstellt. Das, was du gesagt hast, genau, dass man auch weiß, okay, jetzt habe ich auch die Länge drin. Weil wenn du immer eine 50er oder 100er schwimmst, die zwar schnell schwimmst, dann kannst du das zwar, aber du in der Vorstellung hapert es dann manchmal, weil man ja vielleicht nicht sich so gedanklich vorstellen kann, jetzt mal 3,8 am Stück zu schwimmen. An der Stelle, es macht auch durchaus Sinn, vielleicht dann, wenn man jetzt beim Ironman Frankfurt startet, gibt es ja 2 Wochen vor den Ironman Swim Day, dass man auf der original abgesteckten Strecke das machen kann. Das gibt unglaublich Selbstvertrauen, wenn du das gemacht hast, egal was da an der Zeit rauskommt. Und du bist vielleicht sogar noch ohne Neo geschwommen, wenn es die Wassertemperatur hergibt, dann hast du einfach die Sicherheit, okay, ich bin in der Lage, 3,8 zu schwimmen. Und dann gehst du auch ganz anders in das Rennen rein. Dann hast du eine breitere Brust und musst nicht irgendwie Angst haben, ob du die Strecke schaffst oder so. Und dann ist auch die ewig leidige Diskussion in Frankfurt mit oder ohne Neo, die ist dann auch letztendlich obsolet, weil du weißt, dass du es halt ohne Neo kannst. Und das, ich denke, das ist mal ganz gut, das auch mal so ein Stück weit zu simulieren. Klar, jetzt 180 am Stück halt im Wettkampftempo zu fahren, das macht nicht unbedingt so Sinn, wobei ich da auch ganz klar sagen muss, ich habe dieses Jahr auch da in die Richtung ein bisschen was verändert. Ich habe meistens immer nur so 30 Minuten Abschnitte fahren lassen.
Hast du auch verlängert?
Habe das deutlich verlängert. Also es gibt da Einheiten mit sogar 2x90 Minuten im Wettkampftempo oder sogar 2x90 sogar im 70-3 Pace, also sogar noch schneller.
Oh, okay.
Habe ich auch schon machen lassen oder... Viermal eine Stunde auch, also wirklich ganz, ganz krasse Einheiten. Natürlich nicht mit jedem, um Gottes Willen. Und vielleicht noch hinten drauf ein Koppeltraining, also schon mehr das trainiert, was einen dann eher so erwartet. Und nicht unbedingt so, ja, zu wenig Anteile in der Wettkampfintensität gemacht. Also schon eher ganz klar. Ja, pyramidal muss man am Ende sagen. Also ja, es hat nichts mehr mit polarisiert zu tun.
Überhaupt. Ist wahrscheinlich noch nicht mal pyramidal.
Ja. Nö, wahrscheinlich.
Grundlagen- und schwellenorientiert.
Genau.
Ja. Oder eher sogar grundlagenorientiert. Ist ja sowieso alles, aber das ist dann sehr, sehr viel Grundlage. Ja.
Genau, und damit habe ich eigentlich dieses Jahr viel bessere Erfahrungen gemacht als die Jahre zuvor. Also das ist interessant.
Wir haben eben über das Rennen in Rot von Felix gesprochen und wir haben uns das nochmal angeschaut, warum auch das Radfahren damals bei ihm so gut war. Und ich hatte ihm damals, hatte ich ihm nicht Minuten aufgeschrieben, sondern wir hatten immer einen Abschnitten der Radstrecke in Rot gedacht oder geplant. Dann hat er aber dann für den Abschnitt eine Dreiviertelstunde oder für die nächsten 50 Minuten gebraucht oder was auch immer. Und dann haben wir halt nochmal überlegt, naja, also vielleicht waren es auch einfach mal die längeren Dauern sozusagen der Intervalle. Weil das war akkumuliert dann einfach eine Stunde mehr Ironman-Pace. Ganz einfach betrachtet. Und daraufhin habe ich die Programme umgebaut und auch den Umfang in dem Programm. Also diese 4x30 Minuten Ironman-Pace, also die kennt, glaube ich, in Deutschland jeder. Ist auch eine gute Einheit, also will das jetzt gar nicht schlecht reden. Nur da fängt es bei mir aktuell, also entweder fängt es mit 3x30, also bitte nach Niveau wieder und gucken, wer hat schon mal einen Ironman gemacht und so weiter. Und in welcher Phase bewegen wir uns gerade. Aber bei 3x30 fängt es mindestens an, aber eigentlich mittlerweile bei 4x30 und es baut jetzt bis 6x30 auf. Im Altersklassenbereich oder gehe dann auch im Profibereich 2 Stunden am Stück oder 4x45, 5x45, also auf jeden Fall länger, bin ich ganz bei dir, finde ich cool, dass wir da die gleiche Erkenntnis haben. Was gleich geblieben ist, ist, dass die Koppelläufe dann jetzt nicht super lang sind nach so einer Einheit, sondern eigentlich nur ein kurzes Anlaufen sind, bis 6, 8, ganz. Wenn es ganz hoch kommt, jetzt insbesondere bei Felix zum Beispiel, der ja ein sehr guter Läufer ist, auch mal 10 Kilometer, ist aber von der Dauer dann ja ähnlich wie für den einen oder anderen 6 oder 8 Kilometer oder eher 8. Ja.
Habe ich nur einmal dieses Jahr aufgeschrieben, eine super intensive Radsession und gekoppelt, ich glaube 20 oder 25 Kilometer in schneller als Race Pace. Ein einziges Mal bei einem Sportler, der es unbedingt wollte und der daraus auch Selbstvertrauen generiert hat. Aber ist nicht die Regel, auf keinen Fall.
Ja, genau. Also die alte Regel, entweder langes und intensives heißt ja in dem Fall, also spezifisches
Radfahren. Bin auch ein bisschen weg.
Ja.
Sorry, dass ich reingritscht habe. Es hat gerade gehangen, ich habe dich gerade nicht mehr
gehört. Ja, ich habe es gemerkt.
Sorry dafür. Ich bin auch ein bisschen weg davon gekommen, die Beschreibung eher so physiologischen Parametern zu machen, sondern ich habe eher versucht, eine Einheit eher auch so ein bisschen zu benennen nach den nach der Rennsituation. Also jetzt gerade im Profibereich würde ich sagen, okay, eine Einheit ist, ich habe es Attacke genannt, dass du vielleicht mal so 2-3 Minuten halt richtig hart fährst. So, dann fährst du 5 Minuten noch im 70-3-Pace und dann 40 Minuten oder 30 Minuten dann Ironman-Pace. Und ja, dann hast du 10 Minuten locker und dann machst du das Gleiche nochmal. Also so ein bisschen versucht zu simulieren, das, was es braucht im Wettkampf. Also dass man wirklich dann versucht, eine Attacke zu fahren. Gut, Attacke, also da lacht jeder Radsportler drüber,
ja,
das ist ja
gut,
keine Attacke,
ja,
sondern das ist eine Geschwindigkeitserhöhung, will ich mal vielleicht sagen, aber es hat ja nichts mit einer
Attacke
zu tun.
Ja.
Aber trotzdem musst du es natürlich auch tolerieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das so deklariert, dass ein Sportler das auch besser greifen kann, als wenn du sagst, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, VO2 Max, EB, GA2 oder sonst irgendwas, sondern das ist weniger greifbar, sondern ich glaube, da habe ich dieses Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht damit, dass man das vielleicht ein bisschen anders benennt einfach.
Ja, bei mir wird das so auch wieder im Saisonverlauf wird spezifischer von der Beschreibung. Also dann ist es halt, also im Winter ist es dann Lit und Hit oder was auch immer, sage ich jetzt einfach mal so. Ist ja vielleicht eher polarisiert. Und dann, wenn es, sage ich, eben pyramidal oder niedrig intensiv, was auch immer wird, dann wird es auch in der Beschreibung spezifischer sozusagen. Mhm. Aber es liegt ja einfach daran, dass ich jetzt, also weiterhin mache ich das nicht, dass ich im Winter jetzt nicht sage, okay, das ist Ironman-Pace-Training, sondern das ist vielleicht noch Fatmax, weil die Leute wollen das auch, also weil das immer noch die Voraussetzungen sind, die wir für die Saison schaffen. Mhm. Und irgendwann shiftet sich dann auch so ein bisschen das Vokabular. Das ist eigentlich, ja, das finde ich auch interessant, ja. Würde ich auch bestätigen.
Das habe ich geändert. Was wir nächstes Jahr, glaube ich, wieder mehr auf den Plan bringen möchte, ist mehr Kraft-Ausdauertraining oder Ausdauerkraft, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
Ja, alles gut, ja.
Weil ich da auch gemerkt habe, dass da einige Sportler extrem gut drauf ansprechen. Also da mehr Anteile und auch also längere Abschnitte. Das sieht man jetzt schon in den Trainingsplänen. Das sind jetzt schon vielleicht mal 5x4 Minuten auf der Rolle schon jetzt zu absolvieren. Das wird jetzt peu à peu mehr. Und da habe ich echt ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht dieses Jahr. Wenn dann auf der Gegenseite auch das Trittfrequenztraining immer noch vorhanden ist, also nicht nur, dass man jetzt einen dicken Gang
gehen kann,
sondern dass man motorisch auch noch in der Lage ist, dann vielleicht auch höhere Frequenzen zu realisieren. Das ist so die Erkenntnis aus diesem Jahr, wo ich auch gemerkt habe, okay, das funktioniert ja doch immer noch gut und man hat es ja auch schon jahrzehntelang eigentlich gemacht und dann ist es so ein bisschen vielleicht mal wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ich habe es vielleicht nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Also wurde immer gemacht, klar, aber ich möchte es gerne ein bisschen mehr machen nächstes Jahr.
Da habe ich tatsächlich gemischte Gefühle. Das ist, ja, also genau die Gedanken hatte ich auch schon mal, kürzere Intervalle schon mal im Winter machen und so weiter, aber irgendwie, also da finde ich interessant, dass du die Erkenntnis irgendwie gesammelt hast, konnte ich nicht, also in der breiten Masse nicht ganz so sehen. Also schon wichtig, ich bin ganz bei dir, also ich würde es nicht auslassen, aber ich würde es nicht so stark fokussiert. Also das rennspezifische Training hat, würde ich fast als wichtiger ansehen, im Schnitt, im Mittel. Das ist, aber es ist ja total Typsache.
Aber die rennspezifischen Sachen auch sehr kraftorientiert, das kann man auch gut machen, dass du halt wirklich diese Intervalle, die Ironman-Pace-Intervalle, dass die vielleicht mal mit 70 Umdrehungen oder 65 fährst. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut. Und da habe ich auch gesehen, dass also Rückmeldung bekommen, dass da einige sehr gut laufen konnten hinten drauf im Training, also die Koppelläufe sehr gut absolviert wurden, weil sie irgendwie gefühlt haben oder gemerkt haben, ich nenne es mal ein bisschen fast esoterisch, verschwurbelt, ich habe eine gute Spannung im Bein gehabt sozusagen,
ich habe eine gute
Körperspannung gehabt. Und das sind ja so Dinge, die man vielleicht irgendwie auch dann so zwischen den Zeilen auch lesen muss oder vielleicht dann auch im Hinterkopf behalten muss.
Voll, ja. Habe ich auch schon beobachtet, ja. Also interessant. Marius, wir müssen jetzt einen Punkt finden, wo wir nicht eine Übereinstimmung haben.
Ja gut, und das Laufen. Ja, da bin ich ja immer so ein bisschen auf der sicheren Seite, was die Volumina angeht. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen abgelegt. Also da bin ich mutiger geworden.
Ja, sehr gut.
Da bin ich deutlich, deutlich mutiger geworden. Also bei den Top-Age-Gruppen oder bei den Profis, die laufen mehr als die letzten Jahre. Aber klar, auch nur graduell gesteigert. Also nicht irgendwie von 40 auf 90 Kilometer die Woche oder sowas, sondern halt wirklich peu à peu gesteigert. Immer unter Wahrung der Robustheit sozusagen oder Verletzungsunanfälligkeit. Und damit habe ich echt gute Erfahrungen gemacht.
Also nicht wag, also dass es klar wird, ist ja kein waghalsiges Unternehmen, sondern es ist einfach nur nicht ganz so konservativ wie bisher vielleicht. So würde ich es beschreiben.
Ja, das schon. Ja. Das, ja genau.
Genau.
Und auch größeren Spread, was Intensitäten angeht. Also schon auch da von 200ern bis auch mal Tempo-Dauerlauf 30 Minuten, also wirklich in der kompletten Range. Mhm. Und da wirklich auch früh anfangen, das zu entwickeln. Das habe ich jetzt auch mit 200er, 300er, 400er, 600er, 800er, dann kommen 1000er, dann kommt ein Tempo-Dauerlauf dazu, ein Fahrtspiel. Also die komplette Palette eigentlich oder den kompletten Werkzeugkoffer, den du hast als Trainer, dann auch mal ausrollen und wirklich nicht nur die Dinge machen, die dann super spezifisch sind. Also jetzt gerade im Winter bin ich da eher der Meinung, wirklich groß streuen und dann von unspezifisch zu spezifisch logischerweise dann immer spezifischer werden.
Ja, das ist interessant. Wir haben dieses Jahr, oder wir haben es im Team besprochen, aber auch ganz speziell, ich mache das gerade. Ich habe den Aufbau, mache ich gerade ein bisschen anders. Also ich habe sonst immer, ich meine, dass die Leute, die unsere Pläne haben, vielleicht auch über die TC, die wissen das auch, da ist es noch nicht geändert, weil ich es ja auch dieses Jahr erst, diese Saison erst ausprobiere, mal anders zu tun oder anders zu machen, zu planen. Und zwar ist es so, dass ich eigentlich immer so graduell, wie du gerade schön gesagt hast, den Umfang aufgebaut habe. Dann habe ich irgendwann so ein paar Steigerungsläufe, Motorik eingebaut, Lauf-ABC, schieß mich tot. Aber eigentlich nur, um nicht Lauf-ABC, um die Lauftechnik jetzt zu verbessern. Das gleiche wie beim Schwimmen, sondern eigentlich nur, um ein anderes Bewegungsmuster, anderes Rekrutierungsmuster reinzubringen und auch sich schneller zu bewegen. Also du machst ja einen Anfersen oder Skippings, machst du ja schneller als deinen normalen Grundlagenschritt, sage ich jetzt mal. Das war immer mein Gedanke dahinter. Einfach nur was anderes zu tun. Und nicht, wir trainieren jetzt den Fersenhub oder den Kniehub. Das war jetzt nicht meine Intention eigentlich dabei. Und dann habe ich relativ zeitnah kommt immer drauf an, aber sagen wir mal spätestens nach 3-4 Wochen, also nicht spätestens, sondern nach 3-4 Wochen, vielleicht auch manchmal nach 5 Wochen, aber dann war es spätestens, haben wir Hügelläufe eingebaut, weil ich ein großer Fan von Hügelläufen bin, aber ich habe die eigentlich immer nur so 30 Sekunden lang. Also ich habe immer gesagt, 200 Meter, das ist natürlich Quatsch, vielleicht aber 40 Sekunden und das war's. Das kommt so ein bisschen aus der Tradition, dass wir hier in Köln haben wir das Jahn-Denkmal, ich weiß gar nicht, ob man den Namen noch sagen darf, aber Turnvater Jahn, lassen wir uns mal nicht canceln hier, lassen wir mal nicht den Gottschalk mit uns machen, aber da haben wir immer die Intervalle gemacht und das waren immer 200 Meter, auf der einen Seite waren es 180 und auf der anderen Seite sind es 210, aber für uns waren es immer 200, das ist ja so, ne, Trainer, also ich habe ja noch trainiert ohne GPS-Uhr mal ursprünglich, genauso wie du auch. Und wenn der Trainer gesagt hat, es waren 200 Meter, waren es 200 Meter. Und daran angelehnt ist das. Was ich aber immer nur festgestellt habe, ist, dass quasi die Herzfrequenzanpassung, also wenn du gerade da bist, wo du hin musst, sage ich mal von der Herzfrequenz, dann hört diese Intervalllänge ja schon auf. Mhm. Und was mir auch immer aufgefallen ist, die Leute sind eigentlich schneller gerannt, als ich das wollte. Weil ich möchte eigentlich in dem, also jetzt im November, Dezember, je nachdem wann dann dritte, vierte, fünfte Woche ist, will ich ja noch gar nicht solche hohen Geschwindigkeiten, also ich persönlich noch nicht trainieren, weil es ist kalt, die Sehnen insbesondere sind noch gar nicht so drauf vorbereitet, egal was du gemacht hast im Grunde vorher. Und das haben wir jetzt geändert, oder das ändere ich gerade. Wir haben eigentlich einen Tempowechseleinstieg über kurze, kleine Fahrtspiele, also klassische Pyramide 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, solche Sachen, aber im Sub-Threshold-Bereich. Also, was weiß ich, GH2, Sweet Spot, damit die Leute so einen Eindruck haben, wovon ich da spreche. Und dann kommen die Hügelläufe und die sind jetzt länger, also eine Minute. Weil so kardiopulmonal ist das ja eigentlich eine viel spannendere Belastungsdauer als 30 Sekunden. Und weil wenn du dir auch anguckst, so Zeit in Zone, willst du ja eigentlich immer eine gewisse Zeit auch erreichen. Und das erreichst du halt mit den 30 Sekunden gar nicht. Ja. Und also lieber ein bisschen langsamer laufen, aber einen höheren kardiopulmonalen Stress erzeugen, also einen Reiz setzen. Das haben wir zum Beispiel diskutiert. Das ist auf jeden Fall eine Änderung, die wir gerade vorgenommen haben. Das scheint erstmal ganz gut zu funktionieren. Was hältst du von der Idee?
Sagen wir es mal so. Finde ich auch total gut. Ich bin auch großer Fan von Grundlagenläufe im Hügeligen zu machen, wenn es denn die Topografie, wo man wohnt, halt auch hergibt. Ist auch, wie ich finde, ein gutes Mittel, um auch vielleicht ein bisschen versierter zu werden, motorisch. Also wenn man halt mit unterschiedlichen Gradienten sowohl bergauf als auch bergab unterwegs ist, dann lernt man auch ein bisschen vielleicht analog zum Crosserfahren oder Mountainbikefahren, vielleicht auch ein bisschen Lauftechnik dadurch. So zumindest meine Hoffnung. Und du hast natürlich auch immer so ein bisschen eine Kraftkomponente mit drin. Und von daher bin ich jetzt auch eigentlich Fan davon, das im Winter so zu machen. Was so Hügelläufe angeht oder Hügelsprints angeht, ich bin auch sehr zurückhaltend, weil Verletzungsgefahr ist nicht so ohne. Gerade weil du hast eben selbst beschrieben, es wird meistens zu schnell gelaufen. Und insbesondere dann, wenn man es auch Hügelsprints noch nennt, dann impliziert das ja automatisch, dass man Usain Bolt spielt.
er spielt, ist gut.
ja, und das ist ein Problem. Und dann auch das Bergablaufen. Also dann wird oftmals halt die Bergabstrecke wird dann zu schnell absolviert oder vielleicht mit zu langem Schritt, dann hast du wieder zu viel exzentrische Last auf dem Knie. Weiß nicht, ich bin ein bisschen weg davon gekommen, sondern ich finde eher das hügelige Grundlagentraining finde ich eigentlich ganz gut aktuell.
Ja, es ist hier in Köln ein bisschen schwierig, aber ich bin ganz bei dir. Ist auch eine häufige Frage. Also wenn ich aufschreibe hier zwei, also du hast ja gerade das Thema Mountainbiken gesagt, 2 Stunden Lit, dann kommt ja ganz häufig die Frage, kann ich das auch auf Mountainbike fahren? Ja, total gerne. Also finde ich doch super. Und auch wenn da ein bisschen Varianz in der Leistung oder in der Herzfrequenz sind, ist das auch völlig in Ordnung. Es geht ja eigentlich jetzt erstmal darum, 2 Stunden am Stück wieder Sport zu machen, sage ich immer. Und das auch mit Spaß. Und das ist für mich jetzt vielleicht so ein bisschen der Übertrag zum Training der VP1. Wir haben das, glaube ich, schon mal in einer unserer ersten Sessions besprochen. Es gibt ja so die Phasen der Motivation, nenne ich das immer. Also Off-Season wird häufig dringend gebraucht, ja, weil mittlerweile ja so eine Triathlon-Saison lange geht. Und ich glaube, bei dir ist das auch so, haben wir auch schon mal gesprochen. Viele laufen ja mittlerweile, was ich auch interessant finde, auch cool finde eigentlich, weil es die Saison ein bisschen verlängert und auch nochmal, ja, bisschen nochmal ein neues Ziel gibt, ist ja und auch eine Vorbereitung sein kann für die nächste Saison, ist ja meistens wird noch ein Halbmarathon oder ein Marathon mittlerweile am Ende der Saison gelaufen. Finde ich eigentlich ganz nett. Und dann ist die Offseason nicht zu lang, weil man hat ja noch ein Ziel im September, Oktober, ja, sind ja meistens so in dem Zeitraum die großen Stadtmarathons oder auch Halbmarathons. Also das wird ja jetzt gemacht und danach ist die Saison aber wirklich, ist die Zitrone ausgequetscht. Und die Offseason wird dann mittlerweile dringend benötigt, finde ich super, dass die Leute das auch so akzeptieren und sagen, okay, aber dann irgendwann kommt die Nervosität wieder. Jetzt müssen wir aber beginnen und dann ist das Social Media trainiert wieder der und auf Strava ploppt das wieder auf. Also ne, das sind ja dann die Effekte, ist ja eigentlich irrational, sondern es hat ja eigentlich nur was mit externen Einflüssen zu tun, ja, finde ich auch immer interessant. Und dann ist die Motivation riesengroß, dann muss man immer alle bremsen und das ist gerade jetzt so. Also deswegen wäre mein Tipp gerade, cool, dass ihr Motivation habt, aber sorgt dafür, dass sie lange aufrechterhalten bleibt und verbrennt euch nicht jetzt schon.
Genau, absolut, das ist genau richtig beschrieben. In der Regel ist es dann so, diejenigen, die vielleicht im September schon in die Offseason gegangen sind, dann kommt der Ironman Hawaii und dann geht's los. Dann muss alles umgekrempelt werden. Das komplette triathletische Leben wird auf den Prüfstand gestellt und dann kommen immer die Fragen, ja, ich möchte mich verbessern, was sind denn die Stellschrauben? Und dann ist es meistens ernüchternd, wenn ich sage, mach einfach so weiter und schlaf halt mal 2 Stunden länger. Dann
Mario, das kann doch nicht sein.
Ja, doch, das kostet nichts. Und da muss man
das ist ja noch schlimmer.
Da muss man kein teures Gadget kaufen, weil schlafen brauche jetzt relativ wenig, sage ich mal, an Equipment. Und das ist dann für viele so ein bisschen ernüchternd, aber das ist die Erkenntnis Nummer 1. Und ich beschreibe es immer so mit einer Schüssel voller Motivation. Und die Schüssel ist am Anfang der Saison randvoll. Und wenn du dann aber da große Stücke rausholst zu einem Zeitpunkt, der vielleicht völlig irrelevant ist, dann kann es auf der anderen Seite sein, dass dir am Ende des Tages dann die Motivation fehlt, die Schüssel ist leer, wenn es drauf ankommt und das dann spätestens beim Ironman bei Kilometer 25 im Rennen selbst, da brauchst du nämlich noch viel Motivation, da trennen sich die Spreu vom Weizen. So, und wenn du dann nichts mehr im Tank hast, in deiner Schüssel hast, dann sieht es halt doof aus. Oder in den letzten, sag ich mal, 5, 6 Wochen vor der Langdistanz, wo es dann einfach auch viel Training ist und wo dann auch Müdigkeit kumuliert, weil man kurz vom Tapering vielleicht auch noch ist irgendwann, dann hast du halt echt das Problem, dass du dann nicht mehr richtig hinlangen kannst, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist auch mein Credo, stark sein, wenn es drauf ankommt. Und dann eben jetzt nicht mit aller Gewalt zig Stunden subsumieren und dann nochmal ins Fitnessstudio gehen und dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen oder eine Extra-Einheit. War auch jetzt wieder so ein klassisches Beispiel von vor ein paar Wochen ein Sportler, der angefangen hat, da Trainingspläne zu beziehen. Erste Woche, erster Tag, Montag, war nur Athletik drin und dann sehe ich abends extra Schwimmeinheit. Da musste ich schon lachen, musste ich auch das erste Mal mich ein kleines bisschen durch die Decke schrauben und musste direkt mal einstiehlen, damit das auch klar war, dass sozusagen, dass das eigentlich nicht gewünscht ist in dem Moment oder in dem Rahmen oder zu dem Zeitraum, sondern das ist einfach, dass der Plan schon vollkommen ausreichend ist mit 10, 11 Stunden, was dann, keine Ahnung, in der Woche zustande gekommen ist, das ist für den Oktober, November halt wirklich vollkommen ausreichend. Es gibt keine Notwendigkeit mehr zu machen. Zumindest in dem speziellen Falle.
Ja, verstehe schon.
Und das ist halt so, viele sind am Anfang halt maximal motiviert und tun alles und kann ich noch mehr Stabi machen? Und da steht halt zwei oder dreimal für 20 Minuten irgendein Stabi-Programm drin. Und dann sage ich, ey, mach das lieber das ganze Jahr über zwei bis dreimal, als am Anfang 5, 6 Wochen lang jeden Tag irgendwas zu machen und dann hast du keinen Bock mehr und dann machst du nämlich gar nicht mehr. Und dann lieber irgendwie so ein ich sag mal, ein Tod musst du sterben und dann vielleicht sagen, okay, drei Einheiten weniger machen, aber die halt das ganze Jahr über, dann hast du diesen dauerhaften Effekt, das ist am Ende mehr wert in Sachen Kontinuität als oder nachhaltiger Entwicklung, als wenn du am Anfang dann Feuer verpuffen lässt nach 6 Wochen.
Definitiv. Ja, also jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sehen das aus Trainerperspektive. Das ist natürlich trotzdem eine Herausforderung. Deswegen haben die meisten Leute ja einen Trainer, weil sie einfach so eine Kompetenz an der Seite haben möchten, der eine Orientierung gibt. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man denkt, ja, guck mal, da wird das trainiert und da wird das trainiert, dass man einfach unsicher ist, ne? Weil man ja einfach nicht die Kompetenz hat, die wir jetzt haben, die das schon seit, ja, weiß ich nicht, schon ewig machen, ne? Fast schon zu lang. Aber ich glaube, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Aber da muss einfach auch das Vertrauen aufgebracht werden, dass das, was drinsteht, reicht. Und das sehe ich immer wieder, gerade am Anfang, auch gerade am Anfang einer Betreuung, ist schön, dass du das Beispiel nennst, dass dann Leute direkt sagen, ja, ich mache noch mehr, ich mache noch dies. Und dann sage ich auch mal, nee, mach erstmal das, was drinsteht. Also es ist auch so, die Woche ist noch gar nicht trainiert, aber es ist ja schon zu wenig. Ja, genau. Das ist ja so der Punkt. Und dann merkt man plötzlich, ach nee, das waren ja doch dann irgendwie 12 oder 11 oder auch wenn es nur 8 Stunden waren. Also was heißt nur, für die Person war es genau richtig. Finde ich, also die Beobachtung teile ich total und genau. Esst nicht jetzt schon mit dem großen Löffel die Motivation weg, sondern das wollte ich eben sagen.
Ja, einen kleinen Löffel.
Also schönes, genau, ja. Immer den kleinen Löffel, stoisch und dann am Ende nochmal bei Kilometer 25 da den großen Löffel auspacken und da nochmal einen großen Bissen nehmen,
die
sozusagen.
Die Suppenkelle da rausholen, genau.
Die Suppenkelle, oh, jetzt. Ja. Aber da muss man nicht gucken, dass man da noch was auskratzt, sondern da muss eigentlich noch die Schüssel noch ein bisschen gefüllt sein, auf jeden Fall. Und auch jetzt, ich finde das wollte ich dich auch noch fragen. Wir haben ganz, das geht ja jetzt auch in Deutschland wieder rum, auch in den Nachrichten, Infekte der oberen Atemwege, das ist ja so ein Thema gerade. Das sind, wie soll ich sagen, andere Verläufe, als wir sie gewohnt sind. Also ich beschreibe ganz kurz und dann kannst du ja vielleicht ist das in Frankfurt ja anders oder du hast ja auch Leute in ganz Deutschland, aber vielleicht auch mehr in Frankfurt oder in der Umgebung. Aber bei uns, was gerade auffällig ist, die Leute sind 3, 4 Tage krank und sagen auch, oh, ich bin krank. Dann gibt es bei mir immer die Plus-Ein-Tag-Regel, Sicherheitsregel. Ja, wenn der Athlet schon sagt, es geht ihm gut, dann machen wir lieber noch einen Tag Pause. So, und dann fühlen sie sich auch wieder fit und auch die HRV-Werte, wenn sie die gemessen haben und so. Also das zeigt, geht alles in die richtige Richtung. Ja, geht hoch, hoher Puls geht wieder runter. Also immer in einer gewissen Range. Echt spannend. Und dann fängst du ganz locker wieder an. Es ist nicht so, dass plötzlich eine Hit-Session im Plan steht, ja? Oder Hügelsprints oder irgendwie sowas. Und nach 3, 4 Tagen werden die Leute wieder krank.
Ja. So zweigeprägt. Das habe ich auch beobachtet.
Ja? Okay. Also es dauert mittlerweile, sorry, dass ich nur ganz kurz zu Ende führe, es dauert teilweise 2 bis 3 Wochen aktuell. Und dann auch ganz schräge Verläufe und dann hinten raus nochmal mit Fieber und Gliederschmerzen und Halsschmerzen und was weiß ich was alles.
Ja, an der Stelle kann man immer noch mal auch in Richtung Corona denken. Ja. Also das ist echt noch ein Thema und ich kann da jeden immer nur noch mal daran erinnern, dann vielleicht einfach einen Test zu machen, wirklich. Und also bei meiner Frau, also hat alle Impfungen und war jetzt vierfach positiv, also ja wirklich das vierte Mal, also wirklich ganz, ganz schräg. Und die hat auch so einen Verlauf gehabt. Und bei einigen Sportlern auch, dass sie auch, wie du es beschrieben hast, 3, 4 Tage Fieber und dann sind sie wieder halbwegs genesen gewesen und dann kam der Bumerang zurück und dann haben sie irgendwann wenn, als der Boomerang zurückgekommen ist, dann einen Test gemacht und da war der nur noch ganz schwach positiv. Also die haben dann eigentlich eine durchlaufende Corona-Infektion gehabt und haben es vielleicht gar nicht so richtig gemerkt, weil Corona ja irgendwie auch ein bisschen schwierig ist, und versuche erstmal irgendwo wieder einen Test zu kaufen. Also beim DM oder beim Rossmann an der Drogerie gibt es keine Tests mehr. Und
du kriegst bei uns in der Apotheke gibt es ganz viele.
In der Apotheke, genau. In der Apotheke, ja. Aber da sind sie halt dann auch deutlich teurer.
Nö, 3 Euro oder so.
Ja, es gibt ja so ein großes Versandhaus, das fängt mit Amma an und hört mit Zohn auf. Und da gab es auch noch welche wirklich jetzt günstig. Und wir haben auch welche gekauft, weil einfach, klar, was die Konsequenz, du musst nicht mehr zu Hause bleiben und sollst es.
Darum geht es doch gar nicht.
Es geht einfach darum, dass du als Athlet ein bisschen eine Sicherheit hast. Okay, ich habe eine Corona-Infektion. Richtig. Und dass du auch weißt, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, sollte vielleicht dann doch nochmal irgendwie einen Tag oder zwei Tage.
Ja, es geht ja um die individuelle Gesundheit, geht es hier gerade. Genau. Ne? Also, dass wir das hier richtig auch einordnen, bevor wir da Hate bekommen oder Shitstorm. Nee, das geht jetzt nicht darum, dass wir wieder, wie soll man sagen, Isolation haben wollen, sondern es geht einfach um eure Gesundheit da draußen.
Aber Isolation, das solltest du eigentlich auch haben, soll das hier reingrätschen, wenn du eine normale Erkältung hast, solltest du dich auch
richtig halbwegs isolieren. Aber keine staatlich verordnete sowas.
Nee, aber das sollst du dir selbst auferlegen. Dich mit weniger Leuten treffen und sollst dich halt schützen und sollst halt andere vielleicht auch schützen.
Und das war auch vor Corona schon so.
Genau.
Aber da haben wir natürlich in Deutschland so eine Arbeitsmoral, oh, krank sein gibt's nicht. Das ist dann auch immer schwierig. Da bin ich aber ganz bei dir. Ich mag, also wir haben bei uns in der Firma ganz klar die Regel, du bist krank, dann bleibst du bitte zu Hause. Und wenn es ein kleiner Schnuppes ist, dann kannst du ja auch gegenüber dem, also aus Respekt gegenüber dem Kunden, wird bei uns dann während der Diagnostik auch eine Maske getragen. Mhm. Ich möchte ja nicht, dass der Kunde zu uns kommt und am nächsten Tag krank ist. Ja, also das kann ja nicht sein.
Vor allem, wenn es schön maximal ausbelastet ist. Dann,
richtig, dann
ist
richtig.
Das ist kein oben Window, sondern oben Scheunentor.
genau. Da kannst du das auch schon spritzen, ja. Also von daher, genau, bin ich ganz bei dir und dementsprechend, das finde ich schon wichtig. Und ich meine, es gibt kaum was Schlimmeres, als überhaupt Sport zu treiben mit einem viralen Infekt. Das findet das Herz richtig gut. Und wer da mehr zu wissen will, der kann sich ja mal über Elmar Spring, das ist ja ein Deutschland bekannter Athlet, der eine Herztransplantation aufgrund einer Herzmuskelentzündung, aufgrund eines verschleppten Infekts hinter sich hat. Das will, glaube ich, kaum einer mitmachen. Kann ich immer nur wieder vorwarnen. Werden wir demnächst auch nochmal inhaltlich ein Video zu machen.
Super.
Mit Dr. Jürgen Fritsch, das ist unser Kardiologe des Vertrauens, sage ich immer. Und also nicht nur der Arzt, dem die Frauen vertrauen, sondern auch PA oder wir sozusagen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, an der Stelle immer wieder gebetsmühlenartig zu wiederholen, weil das sagst du, glaube ich, auch immer schön, über die Gesundheit, also der AthletInnen geht nichts.
Nö, das hat sozusagen höchste Priorität, genau. Das sehe ich auch so. Ja, das ist ein spannendes Thema. Und ich meine, klar, Infekte gab es immer, die wird es auch immer geben, und das ist auch gut, damit das Immunsystem auch schlau bleibt. Aber es häuft sich natürlich, und ich kriege es nicht immer wieder rückgemeldet bei denjenigen, die jetzt vielleicht auch kleine Kinder haben und dann die Kinder in den Einrichtungen sind, Kindergarten oder Schule oder so. Dann
oder eine Frau hat, die Lehrerin ist oder ein Lehrer, genau.
Ja, und meine Frau ist ja auch als Physio auch mit vielen Leuten in Kontakt, und dann ist sie natürlich auch empfänglich für jeden Scheiß, sag ich mal, und bringt euch alles mit nach Hause. Ja. Ja, das ist spannend, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist spannend. Also mir ging es darum, das Thema nochmal anzusprechen. Das heißt, wenn es euch gerade genauso geht und ihr einen ähnlichen Verlauf habt, dann müsst ihr euch nicht denken, warum bin ich jetzt so schwach, sondern einfach, das scheint gerade ein Muster zu sein, dieser Infekte. Gebt eurem Körper und euch die Zeit, macht gerne und notfalls einen Test, falls es jetzt zu lang hinzieht, und geht kein Risiko ein. Das war mir nochmal wichtig, weil ich habe festgestellt, dass wenn man den Athleten das so vermittelt, dass dann auch so ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil jeder, glaube ich, der dann irgendwie 2 Wochen da rumhängt und so einen On-Off-Infekt hat, denkt ja, was mache ich falsch? Und vermutlich machst du gar nichts falsch, sondern es ist einfach gerade der normale Verlauf, weil früher hat man ja immer gesagt, ein Infekt und eine Erkältung kommt 3 Tage, ist ein Tag da und geht 3 Tage, 7-Tage-Regel. Und wenn diese Regel plötzlich jetzt nicht mehr zutrifft, dann macht man sich ja schon mal Gedanken, habe ich jetzt genug Vitamine gegessen, muss ich mehr Zink, schlafe ich? Also man fängt an, sich hin zu hinterfragen, und ich möchte euch da draußen eigentlich gerade die Ruhe geben, zu sagen, nehmt euch die Zeit, und das scheint ein normaler Verlauf zu sein.
Genau, und vor allem cool bleiben. Also wenn man nicht vielleicht gerade jetzt Ironman in Südafrika auf der Agenda hat, sondern irgendwie eine ganz klassische mitteleuropäische Saison plant, jo, muss man auch mal cool bleiben, wenn man im November oder Dezember vielleicht mal 2 Wochen nicht trainiert, dann macht es den Bock nicht fett. Dann wir sind noch ein halbes Jahr weg von Wettkämpfen. Also das kann man auch wieder entsprechend.
Ja, du kannst es eh nicht ändern.
Nee, du kannst es nicht ändern, ja. Und es bringt auch nichts, dann jetzt irgendwie Trübsal zu blasen oder irgendwelche Hauruck-Aktionen zu machen oder dann, ja, Ausdauertraining mache ich nicht, ich mache dann halt jetzt Stabi.
Oh, ja.
Und dann sagst du, nee, mach nix, leg dich einfach aufs Sofa und erhol dich, gib dem Körper die Zeit, dass er sich auch wieder dann regeneriert. Ist immer schwierig und das ist mir wieder bei dem Thema Motivation, gerade diejenigen, die jetzt vielleicht auch dann viel machen wollen oder mehr machen wollen, wenn die dann ausgebremst werden, dann ist es halt schon auch irgendwie schwierig.
Genau. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen schon aufs Training, also mega, fand ich jetzt schon eine schöne Session mit dir. Ist ja schön, dass ich da auch, also für uns ja auch immer so eine Art Sprechstunde, dass wir uns gegenseitig reflektieren.
Therapiestunde, genau.
Therapiestunde mit Mario. Aber und jetzt wollen wir noch so ein bisschen auf die Szene eingehen. Wir haben ja eben schon über die sportliche, aber wenn wir haben das im Vorgespräch gemacht und wir machen das, glaube ich, auch immer wieder untereinander. Wenn du Triathlon in Deutschland gerade dir so anschaust, auf allen Medien, die so zur Verfügung stehen, was ist so gerade dein Eindruck vom Zustand, also mach mal eine Zustandsdiagnose des deutschen Triathlons.
Puh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Irgendwo.
Ich glaube, Frodo hat das gemeint, als dieses Daytona-Rennen war. Instagram meets reality oder so. Also das war, glaube ich, sein Spruch damals.
Stimmt.
Das
war ein Boss-Move.
Das trifft halt. Also, wenn ich den Social-Media-Auftritt von manchen Athleten, Athletinnen sehe und dann sehe, was wirklich am Ende dabei rauskommt, dann ist da eine große Diskrepanz. Das zum einen. Und was ich irgendwie auch ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man jetzt ein Rennen vergeigt hat, warum auch immer. Und vielleicht bin ich einfach zu alt dazu, aber ich würde immer bevorzugen, vielleicht mich dann erstmal einzuigeln oder mich nicht irgendwie noch in irgendeiner Form darzustellen, sondern zu sagen, okay, Mund abputzen, Krone richten und weiter. Und aber nicht dann irgendwie so diese Failure-Mentalität irgendwie nach außen kehren. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil klar, Versagen gehört irgendwo auch dazu oder Fehler werden gemacht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber man muss immer so ein bisschen beleuchten. Wenn du jetzt ein Rennen vergeigt hast oder ja, ich habe meine Nutrition verloren. Das ist ja auch mal so eine geflügelte Aussage. Ja, wenn es halt dreimal passiert, wollte ich sagen, Entschuldigung, dann muss man es schon hinterfragen und dann muss man auch sagen, ey, überleg doch mal, du hast dreimal den gleichen Fehler gemacht und du hast Sponsoren, die dir deinen Lifestyle bezahlen, dein Profi-Dasein bezahlen. Also ich würde mich schämen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das, ich würde eher den Klappe halten, würde gar nichts machen, würde gar nichts posten oder irgendwas anderes posten, aber dann auch noch so diese Fehler immer nach außen kehren und sich dafür so ein bisschen abfeiern lassen, das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Oder wenn man halt irgendwie ein Rennen halt vergeigt, weil man halt scheiße paced oder so oder halt irgendwie Harakiri-mäßig unterwegs ist, klar, take the risk or lose the chance, kann man auch sagen.
Ja, gut, aber da gibt es ja von bis.
Ja.
Also das denken sich ja, glaube ich, immer 50 Profiathleten bis auf den Weg nach Hawaii. Ja. Und danach kommt auch wieder die Realität. Also ich finde sowieso dieses Wort Failure Culture und so weiter wird total fehlinterpretiert. Also ich glaube, da sollten sich vielleicht Leute auch definitorisch mal mit beschäftigen. Es ist ja nicht nur, wenn du Scheiße baust, geht das in Ordnung. Also so fühlt es sich ja fast an. Mhm. Ja, sondern es geht ja darum, du solltest dir vielleicht vorher schon Gedanken machen. Und das sollte schon eine bewusste Entscheidung sein. Und was du ja gerade sagst, ist ja ein Abwägungsprozess. Also diesen Spruch, den du gerade gesagt hast, das ist ja trotzdem ein Abwägungsprozess, der davor eigentlich bestehen sollte. Aber heute habe ich das Gefühl, das sind so spontane Ideen. Und ich bin einfach mal meinem Gefühl gefolgt, was jetzt auch nicht immer falsch ist, aber es wird mir zu einfach gemacht. Und auch das mit der Ernährung, das kann ich auch, das haben wir schon mal auch gesagt, das finde ich aber auch mittlerweile unerträglich, weil die Fehler werden immer so weggeschoben. Also wenn du sagst, es ist zum dritten Mal passiert, ja, dann muss es ja aber irgendwo, und anderen passiert das eben nicht, dann muss es ja irgendwo dein Problem sein. Also solltest du dir überlegen, was du da gemacht hast. Und da finde ich zum Beispiel, Taylor Nipp finde ich überragend, was das angeht. Die ist ja so ehrlich. Ja, die ist ja so unfassbar ehrlich, wenn sie sagt so, ja, als ich die Zeitstrafe bekommen habe, war ich froh, dass ich nicht noch mehr bekommen habe, weil ich habe ja alle Flaschen verloren. Und das ist meine Schuld, weil ich kein Gummi an meine Flaschen hinter dem Sattel gemacht habe. So, das war nicht, ah, die Straße war uneben und da war es aber auch blöd und ich musste jemanden überholen, weil hat die Person einen Schlenker gefahren und dann musste ich über ein Schlagloch. Nein, ich habe vergessen, das Gummi drum zu machen. Das muss ich mir fürs nächste Mal aufschreiben. Und das finde ich, die hat eine tolle Fehlerkultur. Denn sie sagt nämlich erst einmal, das war mein Fehler und den Fehler muss ich beheben. Und dann ist es auch kein Problem, Fehler zu tun. Aber wenn ich den jetzt immer abschiebe und mich dann auch noch für abfeiern lasse, dann habe ich das überhaupt nicht eingesehen. Verstehst du? Und was ich auch immer sagen möchte ist, wenn Athleten das passiert, sollten die sich, wie du gerade das auch nochmal schön gesagt hast, mal überlegen, wer da eigentlich im Hintergrund das Ganze finanziert und wer da noch mit am Zipfel hängt sozusagen. Also wenn dann der Trainer zu Hause sitzt und sich einfach ärgert, weil das einfach nicht funktioniert hat, fällt das ja auch immer auf den Trainer oder die Trainerin auch ab. Und dann wird wieder gesagt, ja, guck mal, die haben sich nicht richtig vorbereitet. So. Und das ist, deswegen finde ich, das wird zu wenig kontextuiert, das wird zu wenig abgewogen. Es ist einfach, also gefühlt sind die immer alle 15 und dürfen immer alle machen, was sie wollen. Oder sind noch 13, sind nicht strafmündig. So benehmen sich viele Triathlon-Profis gerade, finde ich, insbesondere auf Social Media. Und da frage ich mich manchmal, dann bin ich auch fertig, wo ist das Management in solchen Momenten? Also das ist ja mittlerweile teilweise ein clownhaftes Verhalten, was ich ein bisschen schwierig finde. Also bei allem sportlichen Erfolg fehlt die Professionalität, aber in die Tiefe, finde ich.
Ja, und ich glaube auch, manche hat das noch nicht so richtig wahrgenommen, was jetzt auch dann vielleicht, jetzt bin ich mal ein bisschen der, um es mit Lothar Leders Worten zu sagen, ich bin der Panikbefürworter. Das ist nämlich sein Wort immer.
Panikbefürworter?
Panikbefürworter, ja. Ich male jetzt mal ein bisschen schwarz. Also was so Sponsorengelder angeht, die nächsten 2-3 Jahre wird es eng. Das glaube ich schon. Also das, und ich glaube, manche hat den Schuss noch nicht gehört, sage ich mal. Also wenn du ein schlechtes Rennen gemacht hast, dann am nächsten Tag dich irgendwie mit einem Cocktail mit Schirmchen irgendwie am Strand zeigen. Ich finde, das geht halt einfach nicht. Das klingt jetzt ein bisschen spießig oder so. Also das gehört sich nicht, würde ich fast sagen, den Sponsoren gegenüber. Und wenn du auch so hörst, was aus der Fahrradbranche da so rüberschwappt, dass viele ihre Sponsoring-Aktivitäten einstellen, weil es einfach momentan wirtschaftlich ganz eng ist. Und ich glaube, das ist bei manchen gedanklich noch nicht richtig angekommen, dass es jetzt die nächsten 2-3 Jahre heißt, auch den Gürtel einfach enger zu schnallen. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der CFO von einer großen Fahrradcompany ist, das ist ein Kumpel von mir, der auch gesagt hat, ja, wir erwarten jetzt nächstes Jahr wird es eng und wir erhoffen uns 2025 wieder in ruhigen Fahrwasser zu sein. Und dann gibt es Athleten, die halt ihre Sponsoring-Verträge halt nicht mehr verlängert bekommen. Ja, und wenn ich dann Sponsor wäre, würde ich mir auch genau überlegen, was für Athleten ich unterstütze. Diejenigen, die halt eben dann diese Cocktailbilder nach dem Rennen zeigen oder die halt sagen, okay, ich mache gar nichts oder ich mache einen Post und sage, ich habe einen Fehler gemacht, wie die Taylor Nipp und dazu stehen. Und ich glaube, Ehrlichkeit ist da immer ein bisschen eher am Drücker. Aber gut, wahrscheinlich machen wir uns jetzt mit solchen Aussagen hier total unbeliebt, aber
mein Gott. Ach nee, haben wir noch nie. Also jedes Mal, wenn wir straight forward waren, haben wir noch nie, glaube ich, Hate bekommen. Ich glaube, wir sprechen nur das aus, was vielen Leuten da draußen auffällt, bis auf, ja, Leute, die alles gut finden. Habe ich manchmal, sage ich jetzt mal so hart.
Die Good Vibes Only Fraktion.
Die Good Vibes Only Fraktion, die hat natürlich immer nur Good Vibes und entsprechend ist alles immer nur cool und mega. Also jetzt Spaß beiseite, ich will jetzt auch nicht schwarz malen, aber ich sehe es genauso wie du.
Mir fehlt manchmal so ein bisschen der Arbeitsethos. So, das ist alles irgendwie easy going und wir sind alle irgendwie happy. Und
Außer es regnet, dann werden die Fotos gemacht, die Selfies. Ah, ich muss schon wieder im Regen trainieren. Weil ich mir denke, also wir haben das ja im Vorgespräch gemacht, das nur mal so. Ich wollte das eigentlich nicht so hart sagen, aber ich krieg echt die Krise. Ich denke so, Alter, du hast dich dazu entschieden, oder Alte, von mir aus, du hast dich dazu, übrigens, ich sehe wenig Frauen, die sowas posten, by the way. Wenig Profi-Athletinnen. Du hast dich dazu entschieden, Triathlon-Profi zu werden. das ist erstmal eine Lebensentscheidung. Das ist eine berufliche Entscheidung, die man sich wohl überlegen muss. Also cool, dass du es geschafft hast, dass du überhaupt so gut bist und dass du es machen kannst, dass du deinen Lebensunterhalt und deine Altersvorsorge hoffentlich auch damit bestreiten kannst. Dann läuft es schon richtig gut für dich. Dann hast du halt, dann lebst du deinen Traum. Zu diesem Traum gehört auch, wenn es schlechtes Wetter ist, zu trainieren. Das muss nicht immer protokolliert werden. Also ich vergleiche das immer. Wir haben ja ganz toll auf Töpfe geklopft während Corona für das Pflegepersonal, ja? Und so weiter. Ich habe noch nie eine Pflegerin, einen Pfleger erlebt, der nach jedes Mal, sorry für das Vokabular, Arsch abputzen, ja, ein Selfie gemacht hat, wie hart sein Leben gerade ist oder ihr Leben ist. Und mit diesem Arbeitsethos, den du gerade auch beschrieben hast, würde ich das ein Stück weit vergleichen. Also es muss nun wirklich nicht sein. Und wenn man sich die Großen der Szene anschaut, die haben das komischerweise nie gemacht. Und vielleicht sind sie auch deshalb die Größten der Szene gewesen. Da sollte man vielleicht auch, die wollen ja immer alle werden wie, damit fängt es aber an. Mhm. Und das sehe zumindest ich so, da kann man jetzt hart drüber diskutieren. Aber ich finde das irgendwie, ich finde das lame. Aber vielleicht sind wir, wie du schon gesagt hast, sind wir einfach zu alt geworden. Auch wenn ich noch keine 40 bin, aber irgendwie denke ich mir so, ach Mensch Leute, es geht doch auch irgendwie anders.
Ja, oder wenn einfach Dinge gepostet werden. Klar, das ist natürlich interessant für die Followerschaft, wenn man sieht, was vielleicht ein Profi trainiert, aber ich sag mal, 25 Stunden zu trainieren, das ist jetzt kein, nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt kein wirkliches Posting wert, weil 25 Stunden ist halt 25 Stunden, das ist halt irgendwie Standard, sag ich mal, irgendwo im Profi-Triathlon, also eher sogar noch mehr in der Regel bei den meisten Männern, finde ich, muss man jetzt nicht irgendwie posten, aber gut, vielleicht ist Zeitgeist und vielleicht, wie gesagt, wie du es gesagt hast, vielleicht sind wir, oder ich insbesondere, ich bin da schon nochmal eine Spur älter als du, vielleicht verstehe ich dieses ganze Social-Media-Game einfach gar nicht mehr, weil ich das irgendwie, das ist für mich so ein bisschen entkoppelt von der Realität und
ja. Ja, aber da können doch die Leute zu relaten, Mario. Hast du doch gelernt am Samstag bei Wetten, dass.
Ich habe es leider nicht gesehen, Wetten, dass.
Ja. Hat doch die Shireen David dem Thomas Gottschalk erklärt, dass die Leute dann relaten können. Und dann hat sie jemanden, der seit wahrscheinlich 30 Jahren in Amerika oder zeitweise in Amerika gelebt hat, auch noch relaten übersetzt. Hat er sich dafür bedankt, ironischerweise. Ich glaube, die hat ja den Knall nicht gehört, die Frau. Und dann wurde sie aber gefeiert, weil sie ihm Stirn geboten hat.
Aber, ich hab's nicht mitgekriegt, ja. Keine Ahnung.
Nee, musst du noch mal gucken. Fand ich über, also war so Zeitgeist schlechthin. War so eigentlich alles beschrieben, welche Pole wir gerade in der Gesellschaft haben, vielleicht auch. War wirklich interessant, sich das mal, also diesen Moment muss man sich eigentlich 2-3 Mal angucken, diesen Ausschnitt, und dann denken wir eigentlich so, Mädel, was hast du eigentlich du nicht begriffen?
Muss ich mal gucken, ob ich auf YouTube oder so, oder der Mediathek oder sowas finde, genau.
Guck
ich
mal, ja, guck ich auf jeden Fall. Gibt schon Reels zu.
Es ist schon, ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es einfach Zeitgeist. Aber du hast es richtig gesagt, die größten Athleten, die haben, ja, da kommt meistens wenig oder wenig Substanzloses, sag ich mal, sondern das hat dann immer.
Ja, Frodo hat das immer gesagt, der hat immer gesagt, wenn ihr nichts von mir hört, dann mache ich meinen Job. Und das war vor den großen Wettkämpfen. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile andersrum ist. Aber vielleicht, ja, ich verstehe es auch nicht mehr. Ich meine, wir sind ja natürlich Teil auch hiermit von Social Media ein Stück weit. Und das ist ja für uns auch eine Plattform. Aber ich finde, das kann man ja irgendwie so und so leben. Mhm. Und jeder trägt da auch so seine Verantwortung. Weißt? Und das ist so ein bisschen, die wird nicht mehr gesehen. Das wird nur noch so als Spaß und einfach easy peasy. Ich mache das an meinem Handy. Und die Konsequenzen dessen, was ich da vermittle und auch sende, werden, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also das sehe ich so ein bisschen. Und da muss ich sagen, gibt es aber auch Gegenbeispiele. Ich finde den Social-Media-Auftritt von dem einen oder anderen jüngeren Triathleten auch super. Ja. Muss ich ehrlicherweise sagen. Aber so ein paar, wo ich mir echt denke, Leute, also ihr seid doch nicht mehr 15. Wacht doch mal auf im Leben irgendwie. Also denke ich mir zumindest. Also vom Social-Media-Auftritt denke ich manchmal, sie wären irgendwie maximal 16.
Jetzt ganz kleines bisschen off-topic. Ich war gerade gestern Abend zum Elternabend in der Schule. Oh. So ein Sonderelternabend, Medienelternabend. Nicht Mädchen, sondern Medien. Wo es darum ging, halt wirklich nochmal den verantwortungsvollen Umgang mit den Social Media oder welche Restriktionen empfohlen werden, wie das Telefon konfiguriert wird für Kinder in der jeweiligen Altersstruktur oder so. Und ich glaube, wir haben da schon einen sehr verantwortungsvollen Umgang zu Hause. Aber auf dem Rückweg ist mir so ein bisschen gedämmert, dass eigentlich, was es eigentlich für eine Dynamik aufgenommen hat. Also das ging jetzt um Kind Nummer zwei. Kind Nummer eins ist 4,5 Jahre älter. Da war das ganz anders. Also die ist ja genauso sozialisiert wie Kind Nummer zwei. Aber da war die Bedeutung von dem Telefon, von dem Smartphone oder auch von Social Media, hat eine ganz andere Qualität gehabt als heute. Das ist heute ja. Nochmal 4,5 Jahre später, also massiv hat sich das verändert. Und das macht natürlich auch bei uns Erwachsenen, und gerade im Triathlon, ja. Im Triathlon-Bubble macht das auch nicht halt davor. Also vielleicht muss man das, oder vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen lernen.
Ist ja eine kritische Auseinandersetzung, die wir gerade machen, aber auch uns gegenüber, dass das jetzt hier nicht falsch rüberkommt. Wir haben es ja jetzt dreimal gesagt, vielleicht sind wir auch wir einfach nicht mehr.
Ja, genau. Also das heißt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie darüber urteilen sollen, wie jeder andere sich da in irgendeiner Form vermarktet. Und bei dem einen oder anderen funktioniert es ja auch super, dass er über den Social Media Auftritt auch Sponsoren generiert. Andere machen das über Leistung. Gibt aber auch einige, die beides kombinieren. So eine Laura Philipp macht das, oder Lucy Charles oder auch ein Lionel Sanders, die machen das ja grandios. Also muss man wirklich sagen, die haben.
Ich finde Lucy, das ist outstanding. Krass.
Ist richtig gut, und das macht sie bestimmt auch in der Kasse bemerkbar. Also sie wird bestimmt auch einige Sponsoren haben, die genau das auch mit Sicherheit mit finanziell unterstützen. Ja, vielleicht bin ich einfach zu alt. Ich bin immer der Meinung, erstmal Leistung bringen und dann kann man auch mal den Rest nachschieben und nicht unbedingt erst einen Social-Media-Auftritt haben und dann guckst du in die Ergebnisliste und dann kriege ich Sehnscheidenentzündung, weil ich gar nicht so weit runterscrollen kann in der Ergebnisliste, bis ich einen Athleten finde. Sag ich mal, ein bisschen böse.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Das meine ich. Die Diskrepanz zwischen Realität und dem Auftritt, das finde ich schon krass manchmal. Aber gut.
Okay. Also das nächste Mal, wenn ich weit scrollen muss, ich werde an dich denken.
Ja.
Mario, wir haben jetzt schon eine Stunde, fast 20, wird es am Ende des Tages auch. Wir haben, glaube ich, alles besprochen. Rückblick, Learnings, Ausblick nächsten Jahres haben wir auch ein bisschen. Wer geht auf die Langdistanz, können wir auch beim nächsten Mal noch machen, im Januar. Aktuelle VP1 haben wir so ein bisschen besprochen, also ruhig bleiben, achten, wenn man krank ist, etc. pp. Bleibt noch ein Tagesordnungspunkt. Und ich kann auch gleich mit meinem Tipp anfangen. Wir müssen natürlich Literaturtipps, oder wir haben ja mittlerweile auch Social Media Tipps.
Ich merke schon.
Gib mir noch mal eine Minute. Ich hab's deinen Blick. Ich sag meinen Tipp, und zwar, jetzt haben wir gerade viel über Social Media gesprochen. Ich habe tatsächlich einen YouTube-Channel von Brian Johnson. Das ist, er nennt sich den, wie soll man sagen, das ist die Most Measured Person on Earth. Das ist so ein Dude, der hatte ein Startup, hat er, glaube ich, auch verkauft an PayPal für, weiß ich nicht, mehrere hundert Millionen, hat also genug Ressourcen. Und er möchte quasi, geht so ein bisschen in diese Region How Not to Die und macht alles Mögliche gegen, menschlichen, körperlichen Verfall. Mir geht es gar nicht um das Thema Longevity an der Stelle, sondern es geht mir zum Beispiel darum, er hat sich ganz viel mit dem Thema Schlaf beschäftigt, weil Schlaf, sagt er, finde ich total cool, da konnte ich dann irgendwie das aufgreifen. Okay, Schlaf ist eigentlich die wichtigste Geschichte und ist auch bei uns auch die wichtigste Geschichte in der Regeneration, und entsprechend finde ich diesen YouTube-Channel sehr interessant, weil er hatte zum Beispiel, das kann man davon halten, was man möchte, aber er hatte, glaube ich, einen Monat lang 100% Whoop Sleep Score. Und das musst du, glaube ich, erstmal schaffen. Und er hat das geschafft. Und dann, er macht auch Intermittent Fasting. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber
einen Monat lang dieses Ding am Handgelenk zu tragen, das musst du erstmal hinkriegen.
Ohne dass er darunter schimmelt. Ja, genau. Aber der Punkt ist, das fand ich sehr, sehr interessant. Und er hat dann zum Beispiel festgestellt, dass es bei ihm der stärkste Einfluss war, glaube ich, die Nahrungsaufnahme. Und der isst, glaube ich, vorm Schlafengehen 8 Stunden davor nichts mehr, weil er gemerkt hat, okay, wenn ich 7 Stunden davor esse, schlafe ich schlechter. Mir geht es nicht um dieses Extrem, und er macht auch Lasertherapie für Haut. Und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, fand ich einfach sehr interessant, weil er das auch alles nachhält, nimmt auch, weiß ich nicht, morgens 15 Pillen, darum geht es mir alles nicht. Sondern mir geht es darum, was kann man da für sich rausziehen, und deswegen finde ich diesen YouTube-Channel sehr interessant. Kann man sich mal angucken, Brian Johnson.
Okay.
Und findet man sofort, der hat auch so seine Morning-Routine, bla bla bla, also dieses klassische amerikanische, aber viele Punkte davon kann man sich bestimmt mal angucken, und kann ja jeder mal gucken, was man daraus ziehen kann. Aber interessant, ne? Also Longevity, da denken wir an alles Mögliche. Wichtigster Punkt, den er nennt, Schlaf. Mhm. Und das ist ja für uns auch das Wichtigste. Und das war so der Ansatzpunkt.
Ich war jetzt multitaskingfähig eben gerade. Ich habe dir zugehört. Ich habe alles verstanden, ja, was du gesagt hast. Und ich habe aber trotzdem noch parallel meinen Buchtipp rausgesucht, weil den habe ich mir heute Morgen verschwitzt. Das ist ein E-Book oder ist eine Reihe von E-Books. Und zwar haben wir mit dem Gregor Buchholz schon mal eine Folge aufgenommen. Kann man wirklich auch nochmal empfehlen, die Folge. Da ging es nämlich um Joël Filion. Und Joël Filion hat auf seiner Website vier E-Books zum Downloaden, natürlich gegen Kohle, was auch vollkommen in Ordnung ist. Building the Elite Triathlete, How Champions Train, Characteristics of a High-Level Triathlete and Characteristics of Effective Coaching, 4 E-Books, kann ich wirklich jedem empfehlen, mal reinzugucken. Ich finde den ja eh grandios, den Typen, weil er wirklich der Meister des Simplifizierens ist, glaube ich, oder des Runterbrechens auf die wirklich wichtigen Dinge. Und kann ich wirklich jedem empfehlen. Also lohnt sich auf jeden Fall, die paar Dollar in die Hand zu nehmen. Auf Joël Filion auf seiner Website kann man sie runterladen.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, intern. Sehr, sehr gut. Habe ich auch, ja. Muss ich auch nochmal durchlesen. Das ist ja immer etwas, das bringt es auf jeden Fall, das einmal im Jahr nochmal in die Hand zu nehmen und sein eigenes Handeln daran zu reflektieren und zu überlegen, kann man was übernehmen, möchte man es übernehmen, wie kann man es übernehmen,
finde ich auch gut. Ein Querverweis an der Stelle, wenn man jetzt so ein E-Book liest oder auch einen Podcast hört, immer nicht mal gleich blind draufspringen, was man liest und was man hört. Ich kriege immer wieder auch Mails, ja, ich habe den Podcast mit Richard Laidlaw, meinem Papa von Sam Laidlaw gehört. Die machen das so und so, können wir das auch so und so machen? Das sind immer so, da denke ich mir immer, Leute, bleibt doch einfach mal cool und habt ein bisschen Vertrauen in das Konzept. Es macht mit Sicherheit nichts kaputt, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und andere Dinge hört, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, und die Dinge vielleicht dann erstmal sacken lässt und versucht, die in ein bestehendes Konstrukt einzuweben, zu implementieren, aber nicht unbedingt irgendwie jetzt blind einfach zu sagen, nur weil die 10x400 schwimmen, schwimmen auch 10x400, weil das ist am Ende des Tages nicht unbedingt zielführend.
Ja, das hast du im Grunde ja die Dan-Lorang-Folge zitiert, weil genau das sagt er ja auch immer. Er guckt sich Sachen an und dann ist es immer dieser Prozess anschauen, analysieren, zu überlegen, was ist damit der Zweck, also was ist der Hintergrund eigentlich, zum Beispiel von 10x400, was du gerade gesagt hast, zu verstehen und dann zu überlegen, brauche ich das oder brauche ich das in meinem Konzept, habe ich das vielleicht sogar schon, nur in einer anderen Form, kann ja auch sein, dafür muss man halt den Reiz in der Form jetzt genau verstehen und dann zu überlegen, okay, baue ich das ein und wenn ja, wie. Und das ist ja immer wieder so ein Prozess und so eine Schleife und genauso finde ich sehr gut, höre ich auch immer wieder, finde ich auf der anderen Seite auch verständlich, dass wenn jemand sowas hört, denkt, ich bringe das mal bei meinem Trainer an. Das war für mich noch, du hast das eben gesagt, du redest ja auch mal von den Pushy-Athleten. Ich habe, also es ist jetzt Gott sei Dank, ich hatte jetzt ein, zwei Athleten, oder betreue ich immer noch, vielleicht erkennst du sich auch wieder, aber gefühlt einmal im Monat gibt es den Anruf und dann, was können wir denn noch machen? Da frage ich mich halt immer, ja, was ist da eigentlich, also was ist eigentlich der Hintergedanke? Wird da gedacht, dass man nicht schon alles macht? Also ich kann ja, überleg dir mal, ich müsste ja jeden Monat was Neues implementieren, das Rad fast neu erfinden. Also das ist ja, weißt du, das ist ja eigentlich gar nicht logisch. Beide haben sich jetzt auch beruhigt und also das heißt beruhigt, aber haben da, glaube ich, jetzt auch ihre Ruhe vielleicht gefunden. Das ist ja eigentlich der Hintergrund des Ganzen. Aber das kann ich nur mit jedem mitgeben, sich auf den Prozess einlassen, Vertrauen aufbauen, gutes Feedback geben. Ja. Und dann wird die kompetente Person am anderen Ende sicherlich was daraus bauen können. Aber wenig Feedback geben oder sagen, es ist immer alles super und immer nur pushen, das ist schwierig. Das kann man vielleicht, selbst in Unternehmen funktioniert das nicht mehr. Und das war vielleicht früher mal in der Unternehmenskultur so, aber das funktioniert heute auch nicht mehr. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen mitnehmen an der Stelle vielleicht auch. Ja, finde ich sehr gut, dass du das nochmal angebracht hast mit dem Podcast. Ja. Auch übrigens an der Stelle, ich höre das immer wieder von anderen Coaches, wenn deren Athleten unseren Podcast gehört haben, gilt ja genauso. oder unsere Videos gucken. Dann musste wieder das und das trainiert werden oder guck mal, der Sebastian das gezeigt. Ist genau das Gleiche. Darum bitte ich dann
ja,
auch.
Ja, auf jeden Fall. Das hebt ja nicht den Anspruch auf alleine Gültigkeit oder sowas. Das auf keinen Fall. Genau. Nein, nee, um Gottes Willen. Richtig. Auch das, was wir jetzt über Trainingsthemen besprochen haben, das sind ja ganz individuelle Dinge, das heißt auch nicht, wenn wir jetzt, oder das, was wir besprochen haben, dass das pauschal bei jedem angewandt wird, also das auf keinen Fall, nee.
Genau. Ja. Ja, Mario, dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich für ein weiteres Jahr, jetzt in dem Sinne, weil es dieses Jahr ja unsere letzte Folge war, ja. Coaches Corner. Ich freue mich aufs nächste. Die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt, dass wir mehr schaffen, aber wir haben ja schon mal gesagt, wir haben genug um die Ohren und das soll ja hier auch mit einem gewissen Anspruch auch weitergeführt werden und so, wie es für uns passt. Und ich melde mich dann in ein paar Wochen nochmal mit einem speziellen Gast, will ich noch gar nicht verraten, aber wird ganz anders als bisher. Und du musst mir dann noch deine Fragen zukommen lassen und dann muss ich den Laden hier nochmal alleine schmeißen und freue mich dann auf den Januar oder Februar, wenn wir unsere nächste gemeinsame Session aufnehmen.
Ja, den Ball gebe ich natürlich gerne zurück. Vielen Dank auch dafür, dass wir die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Und wir haben es eben schon mal gesagt, das hat ein bisschen was von Therapie, ist ein bisschen blöd, aber du weißt, was ich meine, dass man immer auch dann
Reflexion genau.
Und das, ja. Das tut immer extrem gut, auf jeden Fall. Würde ich gerne öfters machen, aber du hast eben schon gesagt, die Zeit ist limitiert und genau, wir tun unser Bestes.
Genau. In diesem Sinne, bis demnächst und Mario, wir hören uns das dann nächstes Jahr.
Ade. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.